Ich sage nicht zum Beispiel, man muss spielen wie Engländer Partie oder man muss spielen wie, man muss mehrere spielen oder man muss spielen wie die Partie. Aber was ich einfach geil finde, und da gibt es ja auch gute Beispiele wie die Kapelle so und so, wie die kleine Engländer-Besetzung, das sind so komplette unterschiedliche Partien, aber es ist einfach so gut, weil einfach alles gleich gespielt wird. Und das war unser Ziel. Machen wir uns aus, wie kurz wollen wir spielen, wie lang wollen wir spielen, mit wie viel Vibrato wollen wir spielen, wie wollen wir die langen Töne ablosen, wann lassen sie mir weg, wie spielen wir rhythmisch, hüpfert oder gerade. Mir ist alles wurscht, wir können, jeder kann da seine Wünsche sagen, aber wir müssen das dann gleich machen. Weil alles, was 8 Leute gleich machen, hat schon mal Qualität, ob ich das dann mag oder nicht. Und das war uns einfach wichtig.
Jetzt kann er in 3, 2, 1...
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von On Air. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht sogar neu dazugekommen bist. Bevor ich meinen Gast und die Folge vorstelle, möchte ich wie immer meine Supporter vorstellen. Und das ist Büffi, Grandport, Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Büffi, Grandport stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Die Ausbildung bei Büffi, Grandport an den beiden Standorten in Markneukirchen und Geretsried haben einen hervorragenden Ruf. Seit Jahrzehnten erlernen dort jedes Jahr viele Holz- und Blechblasinstrumentenmacher und Macherinnen erfolgreich ihr Handwerk. Wenn du auch am Instrumentenbau Interesse hast, dann freut sich Büffi, Grandport jederzeit auf deine Bewerbung. Viele weitere Informationen und aktuelle Stellenangebote findet ihr auf der Webseite www.büffi-grandport-group.com. Ein weiterer Supporter ist für die Folge auch Stretta Music. Stretta Music ist ein Online-Notenfachhandel. Dort findet ihr alles, was ihr braucht für euer Blasorchester, vom symphonischen Werk zur Unterhaltungsmusik, von der traditionellen Blasmusik bis hin zur Marschmusik, vom Jugendorchester bis zur Ensemblemusik, gibt es alles, was ihr sucht. Ihr werdet dort auch gerne und gut beraten. Einfach E-Mail schreiben oder anrufen und ein Experte hilft euch, das passende Stück zu finden. Beide Links findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Patrick Prammer. Er ist wahrscheinlich bekannt für sein Schlagzeugspiel und der Chef der Kaisermusikanten. Wir haben drüber gesprochen, wie ging das überhaupt los? Wie hat er es in sein Orchester, nämlich das Radiosinfonieorchester Wien, geschafft? Also Probespiele, was hat das auch mit einem Unfall zu tun? Es geht auch um seine Übementalität, geht um unkonventionelle Probezeiten und Phrasierung, ein bisschen Nerd-Talk über Schlagzeug, wir philosophieren ein bisschen über einen Bassdrum-Sound und wie sieht überhaupt der Alltag als Musiker mit Familie und Ensembles, Dienst und Arrangementschreiben aus. Ich will nicht länger reden, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast hat 2004 begonnen, Schlagzeug an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz zu studieren. Danach wechselt er zunächst an die Privatuniversität der Stadt Wien und später an die Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Seit 2011 ist er Soloschlagzeuger im ORF Radio Sinfonieorchester und daneben selbstverständlich auch noch kammermusikalisch mit einigen Ensembles, wie zum Beispiel dem Klangforum Wien, tätig. Er gründete nicht nur die Vienna Brass Connection, sondern ist vielen auch als musikalischer Leiter und Hauptarrangeur der Kaisermusikanten bekannt. Die Liste seines Schaffens wäre noch ziemlich lang und die Namen, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, zahlreich. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist und sage herzlich willkommen, Patrick Prammer.
Hallo, herzlich willkommen, Andi. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein kann. Ich habe schon viele tolle Folgen von deinem Podcast gehört und freue mich, in so einer illustren Runde dabei sein zu dürfen. Danke.
Ich habe zu danken, dass du dabei bist. So viel Schlagzeug hatte ich ja noch nicht, glaube ich.
Stimmt, nee. Ja.
Ja, wird jetzt ein bisschen mehr tatsächlich. Also du bist jetzt für die dritte Staffel der zweite Schlagzeuger. Nächste Woche, also für die Hörer ist es schon rum, aber für dich nächste Woche kommt Jost Nickel.
Ah, super. Bin ich ein großer Fan von ihm eigentlich.
Also ah, okay.
Einer meiner Lieblingssettler, sagen wir mal so.
Okay, zu deinen Vorbildern kommen wir später noch. Also ich habe eine lange Liste. Mal gucken, ob wir heute alles schon schaffen. Meine Standardfrage, wenn du Hörer bist, weißt du es ja, welches Stück hast du dir als letztes bewusst angehört, bevor wir jetzt dieses Interview machen?
Das war eigentlich heute. Ich habe mir von John Adams das Stück City Noir, heißt das, angehört, weil wir jetzt ab Mittwoch mit den Kaisermusikanten unterwegs sind bis Sonntag und am Montag geht bei uns im Orchester der Dienst wieder los mit diesem Stück. Wir haben E-Mail bekommen von unserer Chefdirigentin, dass das ziemlich schwierig ist. Daraufhin haben wir uns alle sofort die Noten besorgt. Und jetzt wird geübt bis zum Umfallen und angehört, weil es wirklich ein extrem schweres Stück ist, gerade für Bläser und Schlagwerk. Extrem viel Soli, schnelle Sachen. Es dauert ziemlich lang und ja, da haben wir gedacht, passt, da höre ich jetzt nochmal rein, um mein Gewissen ein bisschen zu beruhigen.
Ist aber nett, dass euer Dirigent euch noch eine E-Mail schreibt und sagt, Achtung, schwer, oder?
Das finde ich wirklich nett, weil ja, wenn Monate sind mit viel Dienst, dann hat man tatsächlich nicht Zeit, dass man sich jetzt einmal jeden Block vorbereitet, sondern dann wird so nach und nach abgearbeitet. Das wäre für das Stück jetzt definitiv zu wenig Zeit gewesen. Also wenn ich da erst 4-5 Tage vor zu üben beginne, dann hätte ich das nicht geschafft.
Patrick, ich würde gerne so ein bisschen biografisch vorgehen. Wie kam Musik überhaupt in dein Leben?
Meine Eltern sind ganz unterschiedlich musikalisch, meine Mama nämlich gar nicht und mein Papa sehr. Er war selber Klarinettist bei einer Musikkapelle und war dann in einer volkstümlichen Band Sänger und Gitarrist, also er hat sehr viel Musikinstrumente China, aber er war kein Profimusiker. Aber er war wirklich ein sehr guter Musikant, sage ich mal. Und ich glaube einfach so meine Neugier an der Musik und bestimmt auch das Talent, das man braucht, um so einen Weg zu machen, das habe ich sicher von ihm gekriegt. Und ich war einfach als kleiner Bursche immer bei den Bandauftritten dabei, bei den Proben dabei und habe dann immer auf die Instrumentenkoffer und so mit den Sticks schon mal dumm trommelt, also es war relativ schnell klar, dass mir das eigentlich ziemlich interessiert.
Mhm. Und wann kam die Entscheidung, Schlagzeuger zu sein? Also es hätte ja auch Klarinettist sein können.
Ja, genau, aber eben, ich war dann bei den Bandproben und Auftritten, bin ich immer so hinter dem Schlagzeuger gesessen und habe so ein bisschen mitgeklopft und der Papa hat einfach sofort gemerkt, dass mir das jetzt nicht interessiert und wir waren dann bei einem Lehrer privat, um das einfach einmal auszuprobieren und er hat gleich gesagt, er sieht da ein gutes Potenzial und da würde er, also er würde mich nehmen und ich habe es dann auch sofort lässig gefunden, was ja als kleines Kind jetzt nicht unbedingt gleich von vornherein logisch ist, dass da dieser Unterricht dann, dieser Rahmen, in dem das dann passiert, dass der gleich passt, aber mir hat das gleich nicht getaugt. Und genau, das war dann relativ klar, dass ich gerne Schlagzeug lernen würde.
Wie alt warst du da?
4.
Oh, 4. Das
genau.
Ist früh.
Es war wirklich ziemlich bald. Also es war ganz, ganz lang mein Problem. Ich habe mit Set direkt, also mit Drumset begonnen, also nicht klassisch an der Musikschule. Und es war zum Beispiel einfach ganz lang mein Problem, nachdem ich eben noch nicht der Größte bin, aber ich bin einfach mit den Füßen nicht angekommen. Gescheit. Also es hat einfach, ich habe mir das irgendwie selber so zusammenbauen müssen, dass ich überhaupt mit den Füßen da dann das alles bedienen kann. Und ja, da hat dann so ein Kinderset her müssen. Und genau, also es war jetzt nicht optimal, aber ich wollte eigentlich nichts anderes machen.
Und du bist dann auch über die Blaskapelle gegangen?
Genau, also irgendwann haben natürlich meine Eltern dann gesagt, am gescheitesten wäre, sich in der Musikschule anzumelden. Das habe ich dann da. Und da bin ich dann natürlich auch gleich einmal ins Jugendorchester von der Blaskapelle und dann zur Blaskapelle ziemlich bald mit 10 Jahren. Und da hat es dann irgendwie angefangen, dass das schon großen Teil in meinem Leben einnimmt. Die Musik natürlich auch durch die Kameradschaft und alles, was da dazugehört, hat sich das dann irgendwie gegen Fußball und alles durchgesetzt, was in dem Alter auch noch interessant ist. Genau, und das war dann aber auch zeitlang eigentlich einmal alles, was ich wollte. Also ich war nie so einer, der mit 12, 13 oder 14 oder irgendwie gesagt hat, so, ich möchte jetzt Profimusiker werden, sondern das hat sich dann eigentlich viel später ergeben.
Mhm. Wann? Also wann war für dich klar, okay, das könnte ich vielleicht beruflich machen?
Es ist eigentlich gar nicht so aus meinem Impuls gekommen, sondern ich war dann bei Primaler Musiker wie, ja, 17, glaube ich, war. Und da hat mich mein damaliger, dann angehender Professor und mein jetziger Kollege mehr so, der Josef Gumpinger, angesprochen. Der war da in der Jury bei Primaler Musiker und der hat gesagt, ob ich nicht gern bei ihm studieren würde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre eigentlich ganz interessant. Und ich war in einer ziemlich schweren Schule und ich war nicht gut in der Schule und habe gedacht, passt, ich studiere jetzt Musik.
Wusstest du oder konntest du da schon abschätzen, was das wirklich heißt? Also dann auch als Profimusiker zu leben?
Nein, nicht wirklich. Ich habe es überhaupt nicht einschätzen können, weil ich mich mit dem auch überhaupt nicht bewusst habe und befasst habe, Entschuldigung. Und ich habe natürlich schon in dem Alter schon ein bisschen so angefangen, Orchester zum Herrn, Bruckner ist cool, wenn man vielleicht besser Fan ist, Mahler ist cool, wenn man vielleicht, aber es war jetzt nie so, da möchte ich mitspielen, oder ich möchte einmal zu die Wiener Philharmoniker, oder, das habe ich mir eigentlich alles nicht gedacht. Also für mich war das eigentlich mehr so ein Kameradschaftsding, und es war einfach ein Spaß in der Kapelle. Und auf einmal war ich konfrontiert mit dieser Idee, hey, ich könnte ja Musik studieren, und selbst da ist ja dann der Weg noch breit gefächert. Man kann unterrichten, also, dass ich wirklich jetzt Orchestermusiker wie Hobby lang, also, das habe ich nicht von Anfang an so intensiv verfolgt.
Wann hast du überhaupt dann begonnen, auch Mallets zu spielen? Wenn du sagst, du kommst ja vom Set, als klassischer Schlagzeuger muss man ja auch noch anderes Zeug machen.
Ja, ich war da relativ spät dran, insofern war das auch immer eine Schwäche von mir. Marimba-Solo, Vibraphon-Solo, ist einfach unglaublich beeindruckend, wie jung die jungen Schüler und Schülerinnen heute schon sind und was die für Stücke spielen. Also das war in meiner Zeit überhaupt noch nicht so. Und ich habe dann einfach, ja, eben wie das angefangen hat, Primaler Musiker mal zu spielen, das ist dann so irgendwie der nächste Schritt gewesen. Okay, ich bin ein talentierter Schüler in der Musikschule, bin am Weg zum goldenen Leistungsabzeichen. Primaler Musik ist dann so einmal der nächste Schritt, vielleicht beim Wettbewerb mit tun. Ja, passt, ich meine, das sind die Anforderungen eh schon. Dann so, dass du da auf den Stabspielen ein gutes Soloprogramm abliefern solltest, und da habe ich dann das begonnen. Im Wochenende gesehen schon viel zu spät, aber es ist in Ausgang damals für eine Stelle. Genau.
Hast du das gern gemacht? Also wenn man so vom Set kommt, und ich sehe das manchmal so bei Jugendlichen bei uns so im Musikverein, wenn es dann heißt, okay, wir brauchen auch Leute am Stabspiel, wäre das nicht was für dich? Dann gibt es viele, die das uncool finden, weil es halt von dem vom Set-Spielen halt, von dem Coolen, was man so kennt, natürlich erstmal weggeht und doch irgendwas komplett anderes ist.
Im Verein hat es mir schon Spaß gemacht, weil das oft coole Stücke sind. Das ist oft meistens nicht ganz schwierig, außer wir sind so einer Kunststufenkapelle, aber das waren wir nicht, sondern das ist alles noch meistens spielbar und ja, die Leute waren froh, wenn das wer übernommen hat. Also das war für mich kein Problem, aber dann einfach diese Solo-Literatur, die dann einfach für ein Primaler Musiker eine Aufnahmeprüfung auf der Uni oder am Konz, geschweige denn dann für ein Probespiel gefordert war, das war dann schon hart, das in relativ kurzer Zeit eigentlich dann zu üben, weil natürlich der Lernfortschritt am Anfang sehr gering ist, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, und das ist natürlich schon oft frustrierend oder halt einfach überhaupt nicht motivierend, wenn da nichts weitergeht und du hörst die anderen in dem Alter, die da einfach schon viel weiter sind. Insofern muss man sich da schon dann durchbeißen.
Wie sah so dein Studienalltag rückblickend aus? Also warst du jemand, der sehr konzentriert geübt hat oder eher der alles andere gemacht hat, nur nicht geübt hat?
Also ich war sehr faul, muss ich zugeben. Ich habe sehr gern gefeiert. und sehr ungern geübt. Also ich habe ungern geübt, genau. Das ist mir aber irgendwann zum Vorteil geworden, weil die Stärke, die ich dann, glaube ich, durchgehabt habe, war eben, was du zuerst gesagt hast, dass ich wirklich kurz und punktuell, aber sehr intensiv und konzentriert übe. Und ich habe es irgendwie geschafft. Also ich will jetzt wirklich überhaupt keinen zur Faulheit motivieren, aber dadurch, dass ich einfach so schnell wie möglich da wieder raus wollte aus dem Übeköller, habe ich einfach das für mich geschafft, dass ich einfach schnell begreifen wollte, was braucht es, dass ich das jetzt kann, was muss ich jetzt üben, an was hapert es noch, weil ich will das jetzt schnell schaffen, weil draußen ist schön und ich will ins Freibad oder später, ich möchte auf ein Bier gehen oder was weiß ich was. Also es ist mir dann irgendwann einmal zugute gekommen, dass ich einfach sehr schnell war im Lernen von Sachen. Das ist auch jetzt im Orchesteralltag zum Beispiel Gold wert, gerade in so einem Rundfunkorchester wie bei uns, wo man sehr viel moderne Literatur eben wie diesen John Adams zu bewältigen hat, dass ich dann einfach nicht 5 Wochen brauche, sondern nur 2. Das ist einfach, bin im Nachhinein sehr froh, aber da gehört natürlich auch ein Klick dazu, dass dieser Plan aufgeht.
Hast du dann spezielle Übetechniken oder bist du einfach grundsätzlich jemand, der motorisch halt auch schnell lernt?
Ich glaube, das Motorische habe ich mir eingeübt. Da war ich in dem Alter, wo es um das geht, diese Technik zu festigen, also diese Basics, da war ich schon sehr fleißig. Aber auch da war es wieder so, zum Beispiel diese Basics auf der Trommel, die habe ich einfach nicht mehr im Fernsehen gemacht und da war es mir wurscht, wann das 5 Stunden gedauert hat. Also ich sage mal, es ist eine Mischung aus, diese Basics habe ich wirklich konzentriert und sehr gewissenhaft gemacht, das hat mein Lehrer auch eingefordert. Und im Nachhinein war ich dann einfach konzentrationstechnisch sehr gut und habe mir einfach Sachen sehr schnell merken können und diese Kombi hat es dann irgendwie leicht gemacht, okay, was passt jetzt bei der Hand nicht, wenn ich leise spielen, wie muss ich so tun, passt das über jetzt eine Stunde und das ist dann so gegangen und jetzt lerne ich das noch schön auswendig, weil dann kann ich das besser spielen und irgendwie so hat sich das dann natürlich über Jahre, das war das dann, wenn es so geschwind gegangen war, aber hat sich das zu so einer Übermethodik dann entwickelt, die bis jetzt ganz gut funktioniert.
Hast du Zweifel, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert, wenn du sagst, bis jetzt?
ja, ich glaube, je öder man wird, gerade auf ein Schlaginstrument, wo es schon sehr viel, genau, wie du schon gesagt hast, um motorische Sachen geht, wird irgendwann einmal natürlich diese Benefits, die ich noch zähre von früher, die werden weniger und diese Basic-Übungen werden einfach wieder mehr werden müssen, dass man ungefähr das Level halten kann. Dessen bin ich mir schon bewusst und auch da verfolge ich aber ganz genau im Dienstalltag, das ist ja ein gutes Tool, einfach wenn du viel Dienst hast, dass du einfach merkst, so wie fit bin ich, geht das noch, wie schwer du immer bei dieser Probespielstelle, man spielt ja oft Sachen mehrere Male, wie geht es jetzt beim leisen Pianissimo, sobald man da Anzeichen erkennt, kann man natürlich dann sofort gegensteuern.
Du hast jetzt öfter schon gesagt, dass du quasi Dienst hast. Ich habe ja auch gesagt, du bist Soloschlagzeuger im Radio-Symphonieorchester. Wie hast du dich damals auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet?
Ich war grundsätzlich in der glücklichen Lage während meines Studiums und auch das gehört dazu, dass man eventuell ein Probespiel bringt, dass sehr viele Probespiele waren in meiner Zeit. Sprich, wir haben eigentlich relativ einen Stress gehabt, das war ein Probespiel, das ist vorbei, dann möchtest du einmal 5 Tage natürlich kein Schlagwerkinstrument sehen und dann ist wieder auf das nächste Probespiel losgegangen zum Vorbereiten, weil die Programme sind ja meistens verschieden, bis auf die paar Probespielstellen, die gleich sind. Und dementsprechend hat man nicht alle so viel Zeit zum Vorbereiten, weil man würde gerne auch einmal für ein Probespiel ein halbes Jahr üben, aber das war damals nicht möglich. Und für das RSO-Probespiel war es so, da habe ich vorher schon sehr viel substituieren, also aushelfen dürfen, und das war irgendwie schon so ein bisschen meine Traumstelle, weil du dort, wenn ich das jetzt mit den österreichischen oder europäischen Orchester vergleiche, weil du dort am Schlagwerk am meisten gefordert bist. Und ich wollte das unbedingt. Und ich habe da einen Freund von mir gehabt, den Leo Königseder. der ist mittlerweile Solo-Schlagzeuger in der Grazer Oper. Der hat mich da relativ motiviert und hat gesagt, komm, wir investieren da jetzt alles. Wir mieten sie da jetzt dann Überkeller, das haben wir dann. Und wir stehen um 5 Uhr in der Früh auf, wir üben dort den ganzen Tag, kommen um 2 Uhr in der Früh heim, schlafen geschwind ein paar Stunden und das damals der Monat und üben einfach wirklich volle Kanne. Ich hätte das allein nie geschafft, weil, wie vorher schon gesagt, 2 Stunden üben hat mich eigentlich schon anzipft. Aber ich habe das mit ihm dann relativ durchgezogen und war relativ motiviert und habe da einen Monat einfach voll geübt. Dementsprechend war ich sehr gut vorbereitet. Mental habe ich nie wirklich große Probleme gehabt, Gott sei Dank, mit der Nervosität, weil ich einfach gut vorbereitet war und weil ich einfach gewusst habe, ich kann viele Sachen sehr gut spielen. Und dann war es ganz witzig, eine Woche vor dem Probespiel habe ich mir dann in einer Brandschutztür die Hand eingeklemmt. Mein Mittelfinger war dann ungefähr so wie eine Blutwurst. Das ist dann aufgestochen worden und ausgedruckt worden. Wurst, muss man jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Und da auf einmal war relativ schnell fraglich, ob ich überhaupt mittun kann bei dem Probespiel, weil es hat einfach unglaublich geschmerzt und ja, jeder kann sich das vorstellen, wie das, wenn man sich die Hand einzwickt bei einer Tier und das war richtig so ein fette Brandschutztier. Und alles das zusammen, glaube ich, war es, dass ich das gewonnen habe. Ich war eigentlich top vorbereitet. Ich habe mir aber die letzten Wochen dann nicht mehr narrisch machen können mit ihm und es war überhaupt fraglich. Ich war froh, dass ich überhaupt an dem Tag dann vor Ort sein habe können und spielen habe können. Habe mir dadurch selber eigentlich überhaupt keinen Druck gemacht. Habe gesagt, wenn ich das jetzt auch noch gewinne, dann ist das eigentlich eine super Geschichte und bin da eigentlich relativ locker eingegangen und ja, so ist dann gekommen, dass das dann passt hat.
Ist total spannend, weil irgendwie sind die Geschichten oft ähnlich. Das sind immer, ich habe mich gut vorbereitet und irgendwas passiert vorher, dass ich mir selber den Druck rausnehme und einfach hingehe und sage, okay. Und das ist, kommt so oft vor. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Entweder sei es im Stau und eigentlich eine Stunde zu spät und denkst du, okay, dann spiele ich halt noch schnell und bin dermaßen entspannt oder verletzt und dann doch noch irgendwie.
Das ist natürlich schon, es ist schon cool, weil selbst, also wie gesagt, ich habe nie Probleme gehabt, aber jeder, der ein Probespiel macht oder jeder, der eins gemacht hat, weiß, okay, im Vergleich jetzt zum Übekammerl werden ungefähr 80% bringen. Genau. Und wenn dann einer kommt und der hat einen super Tag und der bringt 90%, dann kann man einerseits nichts vorwerfen, aber dann hat sich der das natürlich verdient. Aber ich habe immer gewusst, 80% geht locker. Und an dem Tag war es halt dann eben so, dass einfach dann, genau, aufgrund dessen, dass ich mir mental einfach überhaupt nichts eingeredet habe oder irgendwas, sind halt dann, so wie jetzt einmal in der Hausnummer, über 90% kommen und dann wird es schwer für die anderen, wenn jemand einfach einen super Tag hat. Aber ich glaube, die mentale Komponente ist, ja, ist einfach mindestens 50% genauso wichtig wie die technische oder sowas.
Definitiv. Habe ich jetzt selber gemerkt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe gestern ein Konzert gespielt, das erste Mal seit 3 Jahren wieder. Und das erste Mal auch wieder überhaupt Solostück vorm Orchester. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin die Routine nicht mehr gewohnt. Also das Stück war jetzt nicht schwer, aber allein einfach mal da wieder zu stehen und irgendwie, du weißt, das Publikum guckt dich an, das war für mich jetzt mal wieder irgendwas Neues, obwohl ich es kenne, aber die Routine fehlt halt.
Ja, das kann man vorstellen, weil das ist bei mir sogar im Kleinen so, also die unangenehmsten, also unangenehm jetzt im Sinn von, da spielt man jetzt nicht gleich mein Handy und tut nicht gleich mehr führen, sondern man passt wirklich jetzt mal auf und muss da wieder mal reinkommen in die Routine, das sind einfach immer die, wo man mal 2-3 Wochen frei war vorher. Wenn du immer am Stück immer spürst, jetzt das, du kommst überhaupt nicht ins Nachdenken ein oder ins Grübeln oder du bist nur beschäftigt, dass du das vorbereitest, dann das muss ich denken, tschak. Das lässt überhaupt keine Selbstzweifel oft gar nicht aufkommen. Nur 4 Wochen Zeit hast für 5. Maler als Trompeter und dann kommt der Tag X, wo die erste Probe beginnt, bist sicher nervöser, wie wenn du überhaupt keine Zeit hast, eigentlich zum Vorbereiten gehabt hast, so, jetzt ist das, so, los geht's. Und kann man ich vorstellen, zumindest für mich, das ist vielleicht auch unterschiedlich, aber mir geht's das so auf jeden Fall.
Du hast ja vorhin gesagt, als du angefangen hast zu studieren, war dir gar nicht so klar, was da auf dich zukommt. Kannst du dich an den Zeitpunkt ungefähr erinnern, wo du dich das erste Mal als Profi-Schlagzeuger dann auch gefühlt hast?
Ja, also es war dann eigentlich, ich war dann zu studieren begonnen eben. Und dann war ich eigentlich gleich einmal beim Bundesheer, also bei der Militärmusik in Oberösterreich. Und da während der Militärmusik habe ich mein erstes Probespiel gemacht bei den Wiener Symphonikern damals, war ich eben 18 Jahre. Und ich bin gleich in die letzte Runde gekommen und habe es dann nicht geschafft, weil ich die Hälfte irgendwie nicht vorbereitet gehabt habe, weil ich einfach zum ersten Mal so ein Probespielprogramm gekriegt habe und Zeitmanagement und hinten und vorne einfach nicht zusammengekommen bin, dass ich das alles vorbereite. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, ich bin da voll vorn dabei und das ist echt möglich. Und das ist auch so ein Grund, warum ich mir bei Probespielen immer relativ leicht jetzt, sage ich mal, da habe, weil ich einfach einen total coolen Start gehabt habe. Also ich bin da hingekommen, habe mit überhaupt nichts gerechnet, war ein blutiger Anfänger, Student und habe gewusst, es gibt ganz, ganz viele Schlagzeuger, die viel besser sind wie ich, und war da auf einmal dann im Finale und habe das dann halt nicht gekriegt, weil ich die Stücke irgendwie nicht vorbereitet gehabt habe und ich habe mir dann gedacht, hey, das geht sich aus und ich kann das echt schaffen und da war auch das erste Mal dann, ich will das eigentlich, das ist cool. Und genau, da beginnt dann eh, ich meine, jeder weiß das, der das einmal geschafft hat, in einem Probespiel in eine zweite Runde zu kommen oder weit zu kommen, da werden natürlich dann die Leute aufmerksam, die Orchester, und du beginnst in den Orchestern zu substituieren und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, okay, cool, ich kann das professionell machen, ich bin gut genug, da mitzuspielen und ob da habe ich mir eigentlich gedacht, nicht, ich bin Profimusiker, das ist vielleicht jetzt falsch zu behaupten, aber da habe ich mir gedacht, ich könnte schon einer werden.
Wenn man aus einem Musikverein kommt und Schlagzeuger ist und dann in ein klassisches Orchester geht, die Aufgabenbereiche sind ja deutlich unterschiedlich. Also in einem Blaskapelle, wenn ihr irgendwas Symphonisches macht, hat man ja deutlich mehr zu tun unter Umständen als in einem klassischen Orchester. Was reizt dich da dran?
Eben wie ich zuerst schon gesagt habe, war das für mich einfach unglaublicher Klick, dass ich genau in das Orchester gekommen bin. Das sagen, glaube ich, wirklich viele Leute und ich glaube, viele meinen sehr ehrlich und vielleicht ein paar auch nicht. Aber ich kann das wirklich zu 100% unterschreiben, weil eben dieses RSO ein ganz ein cooles Profil hat. Nämlich, wir spielen nicht jedes Jahr, ohne das jetzt, das ist jetzt nicht wertend gemeint, wir spielen nicht jedes Jahr einen Beethoven-Zyklus, jedes Jahr einen Brahms-Zyklus, wo du natürlich ein Schlagzeuger, ich sage einmal, wenn ich 40 Jahre bin, dann freue ich mich über das, weil dann habe ich die ganze Zeit frei und bin bei meiner Familie. Aber wenn ich jung bin, da will ich gefordert werden, da will ich was spielen, wo ich mich selber präsentieren kann.
Ja.
Wo die Leute merken, boah, der ist gut. Und dieses Profil hat das RSO. Wir spielen eben Stücke wie diesen Adams, wie, wer das kennt, eine Turangalila-Symphonie, wo Hardcore-Stellen drin sind. Und ich würde eher sagen, sowas wie die normalen Probespielstellen wie Porgy und Bess oder so weiter und so weiter, Feuervogel und so weiter, das ist dann eher der Normalbetrieb. Und das hält einfach einerseits geistig und schlagzeugerisch, motorisch extrem fit, weil du jede Woche aufs Neue irgendeine moderne Flachsen dabei hast, die da wehtun kann, weil wir auch sehr viel Uraufführungen, Erstaufführungen spielen. Und es wird dadurch einfach auch nicht fad. Es ist eher umgekehrt. Es ist dann eher fast schon so, dass man denkt, boah, wie soll ich das jetzt oft schaffen, wenn viel moderne Blöcke hintereinander sind mit herausfordernden Programmen. Aber ich habe einfach gleich gemerkt, dass mir das lieber ist, wie, auch das ist wieder nicht wertend gemeint, wie im Opernorchester zu sein zum Beispiel und auf den Triangelschlag zu warten. Das weiß ich nicht, ob ich da dann bei dem Beruf geblieben wäre.
Weil das stelle ich mir ja schon schwer vor. Man studiert lang, man übt sich Instrumente und dann sitzt du da und hast, wie du schon sagst, zwei Triangelschläge in der Stunde. Wenn du Pech hast, hast du dann auch noch verschlafen. Und dann gehst du heim und morgen dann nochmal, wenn es gut läuft.
Vorher und weißt, wenn ich das mit einem Außenstehenden erzähle und der sagt, ja, aber du verdienst dafür genauso viel wie die anderen und so, dann hat er recht und dann das Ding immer die ersten paar Jahre, hey, das ist cool. aber es ist zermürbend, wenn du dann aus dem Chrom rausgehst, nach dieser Vorstellung rausgehst, nach einer Wagner-Vorstellung, jeder Hornist, jeder Trompeter, jeder Posaunist, jeder Geiger, jedes Instrument kommt da raus mit voll Adrenalin über das, was da ist, 5 Stunden lang los war auf seinem Instrument. Und eben, wie du sagst, und wir kämpfen gegen's Einschlafen. Also das kann nicht das Ziel des Berufes sein. Dass ich da sitze und die Wagner-Oper genieße, keine Frage. Aber wenn ich mich selber nicht profilieren kann, ist die Befriedigung nachher einfach nicht da. Und da schmeckt auch das Bier, glaube ich, dann einfach nicht so gut.
Ja, ich denke mir, dass das halt auch wie ein Fußballer, der nur auf der Ersatzbank sitzt. Das ist egal, ob er im Top-Club spielt oder nicht, weil er nicht spielen darf. Es ist nicht das, warum er da den Job genommen hat.
Genau, also das ist ja her. Oft Leute sagen, boah, zweiter Turmer bei den Bayern, das muss doch geil sein. Du spielst nie, du hast keinen Druck und verdienst da Geld. Aber eben für denjenigen geht es, glaube ich, nicht um das. Genauso ist das bei uns. Und da bin ich ganz froh, dass ich da in einem Orchester gelandet bin, wo wir als Schlagzeuger sehr gefordert werden, dadurch auch geschätzt werden und immer wieder einfach Sachen da sind, wo man sich profilieren kann und nicht immer nur die Geiger, die Trompeter, die Hörner, die großen Stars sind, wo sie auch bei uns sind natürlich. Aber dass man da auch ein bisschen mitschnuppern kann und einfach auch einmal wichtig ist und sich nicht da irgendwie ein trostloses Dasein fristet und halt auch irgendwie irgendwas einmal mitspielt.
Ja. Was reizt dich dann an so, ja, an modernen Werken, an neuer Musik? Ist es tatsächlich der technische Aspekt oder ist es tatsächlich, oder auch der musikalische? Weil musikalisch finde ich es jetzt, obwohl ich auch Musik studiert habe, oft schwer zugänglich als Hörer. Spielerisch finde ich es dann immer gut, da kommt man mehr oder weniger manchmal rein. Aber als Hörer finde ich es oft einfach schwer zugänglich. Was ist das bei dir?
Extrem, da muss ich dir recht geben. Also man muss da wirklich ehrlich sagen, es gibt gute Sachen und es gibt Sachen, die sind einfach ein Schmarrn. Also das ist einfach so, es gibt Sachen, da greifen sie alle bei uns im Orchester aufs Hirn und sagen, was ist denn das, ist wieder für ein Schmarrn. Und vielleicht sogar dann nur die Kombi unnötig sauschwer und aber Scheiß. Also kann auch passieren. Also ich würde auf keinen Fall sagen, wir spielen nur lauter coole, moderne Sachen. Aber die Spannung ist einfach immer klasse und es sind dann trotzdem viele coole Sachen dabei. Vor allem, wenn man dann unterscheidet zwischen modern und zeitgenössisch. Ich habe viel super Uraufführungen gespielt, ich habe viel Scheiß-Uraufführungen gespielt. Die zeitgenössischen Sachen sind dann meistens super, sprich von 40 bis fast jetzt, 40er Jahr bis fast jetzt. Eben John Adams ist ja eigentlich auch schon, ist ja nicht modern, ist einfach zeitgenössisch. Der Reiz sicher nicht musikalisch, weil ich brauche jetzt nicht hoffen, dass die Symphonie Nummer 5 von Mr. XY, die jetzt da aufgeführt wird, die schönsten Mozart-Melodien parat hält, das wird es nicht sein. Sondern es wird einfach entweder was Atonales sein, was mit Mikrotöne, was vielleicht am ersten Blick nicht so verständlich ist. Und aus diesen Sachen gibt es dann immer wieder super Sachen. Zum Beispiel Thomas Edess haben wir Oper gespielt, wie Exterminating Angel. Das ist wirklich geilste Brassband-Musik. Und es ist sicher immer spannend, was daherkommt, aber es wird einfach nie fad. Und es sind dann manchmal technische Herausforderungen, dann sind es einfach wieder witzige Begebenheiten, wie dass ich mir die Stimmen durchschaue. Muss ich mir immer die Instrumente rausschreiben, wie viele Spieler brauchen wir, was für Instrumente brauchen wir. Okay, wir brauchen 2 Terrassentüren, also 2 Türen, eine Terrassentür und eine normale Wohnzimmertür zum Zuschmeißen. Okay, wo kriegen wir das jetzt her? Passt, geht zu meinem Kollegen Pepe Gumpinger. Sag ich, du, wir brauchen 2 Türen. Sagt er, kein Problem, wir haben 7. Geh mit, Obi, und dann holen wir halt 2 Türen auf. Also wir haben erstens mal einen vielfältigen Schatz an Instrumenten im RSU, an Schlagwerkinstrumenten, die, glaube ich, europaweit unübertroffen ist. Und es ist einfach witzig, was da oft daherkommt und es kann dann einfach auch lustig sein. Es ist, manchmal ist moderne Musik gar nicht ernst.
Das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, dass neue Musik oder moderne Musik teilweise auch zu ernst genommen wird?
Ich glaube schon, weil ich glaube eben, also ich will nicht behaupten, dass ich mich darauf einlassen kann, weil wie gesagt, ich glaube, der Satz, der vielleicht am öftesten fällt, so ist Schmäh zu irgendwelchen Kollegen, ist, also das ist uns einfach nur zu hoch wahrscheinlich, aber ich check nicht, was da geil sein soll da. Aber es gibt da wirklich erstens mehr Publikum dafür. Also ich kann mich an Aufführungen erinnern von Friedrich Zerhas Spiegel. Da denkst du dir eineinhalb Stunden wahrscheinlich, das gibt's doch jetzt nicht, was da los ist. Und da war das Konzerthaus in Wien, da sind die Leute gestanden. Einfach, also denen hat das so taugt. Und ich glaube, wenn da ein normaler Klassikgast, ein Abo-Gast hingeht, der nimmt das zu ernst. Bei der erwartet sich da eben, wo ist denn da die Melodie oder wo ist denn da der Rhythmus oder was soll denn da schön sein? Aber der will gar nicht, dass das schön ist. Vielleicht der will provozieren, der will, dass Leute rausgehen und sagen, boah, was war denn das da und irgendwie verstören und da, da, da. Also das ist oft der Hintergrund, glaube ich, dass die ganz andere Aspekte an der Musik haben und wenn man die dann zu ernst nimmt, dann kann man sie natürlich überhaupt nicht drauf einlassen. Weil dann kann man nichts damit anfangen.
Was ich nur nicht so verstehe oder immer den Eindruck habe, ist, wie du schon sagst, die wollen, oder oft will es ja nicht schön sein, ist ja auch oft verpönt irgendwie, es darf ja nicht schön sein, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist jetzt nur noch provozierend und es ist irgendwie nur noch irgendwie in die Richtung. Also warum darf das auch nicht mehr, also warum darf das nicht schön sein?
Ja, das frage ich mich auch, weil zum Beispiel, dass das einfach dann, dass ein modernes Stück einfach nur atonal ist oder nur noch mit Geräusche oder mit Obertöne zu tun hat, das finde ich jetzt einfach, ja, das ist jetzt eh schon 20 Jahre so.
Genau. Und
ich würde halt das einfach jetzt auch hinter mir gern mit der Brassband-Szene vergleichen. Ich war kurz mal Mitglied in der Brassband Oberösterreich und war da bei den Europeans dabei und so. Ich meine, wenn man sich da mal die Stücke anguckt, die sind auch modern, die gehen auch nicht immer gleich das erste Mal ins Ohr. Aber das sind mördergeile Scheiben, wo trotzdem ein System dahinter ist, wo trotzdem, wenn man es dann ein paar Mal gehört hat, Sachen dahinter sind, die wirklich cool sind, coole Choräle, coole technische Passagen, die man vielleicht nicht beim ersten Mal nachsingen kann, aber trotzdem geil zum Anhören sind. Und das wäre einfach dann zum Beispiel so ein Mittelweg. Was natürlich kann keiner mehr kommen mit einer Brahms-Symphonie oder einer Beethoven-Symphonie. Das braucht da keiner mehr. Aber es muss schon einen Mittelweg auch geben, finde ich. Das ist nur noch Töne aneinander. Oder wir sagen dann auch gern, wann ist Finale hinter und ich hau jetzt so ein Hemd voll Schotter drauf und schau mal, was rauskommt bei der Tastatur. Also so kann es halt auch nicht sein, finde ich.
Ja, ja. Ja, aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, auch Inszenierungen von Opern gehen immer mehr in Richtung Hauptsache, es ist irgendwie skandalträchtig, es provoziert irgendwie und ich frage mich, das haben wir alles schon durch. Also das kann man auch mal machen, aber kann man nicht einfach mal, also ich hatte jetzt Schüler, da waren wir in der Oper und sie haben mich auch gefragt, warum gibt es eigentlich keine klassischen Aufführungen mehr?
Mhm. Da muss ich dazu sagen, da bin ich jetzt nicht wirklich unbedingt der Experte, also wir spielen zwar auch 4-5 Opern im Jahr im Theater an der Wien, aber wir haben ja in Wien den Luxus der Wiener Staatsoper. Und da gibt es coole klassische Inszenierungen, weil die Rosenkavalier-Inszenierung von Otto Schenk, die gibt es schon ewig. Oder weißt du, was ich meine? Also, du ist auch.
Ja, 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 ja.
Und wenn wir dann zum Beispiel einen Rosenkavalier spielen, dann kommt sicher keine klassische Inszenierung, weil sonst kommen keine Leute. Weil wenn ich eine klassische Inszenierung, da gehe ich in die Staatsoper. So kann man das in Wien zumindest erklären. Wenn wir einen Ring des Nibelungen spielen, dann gibt es da irgendwas ganz was anderes, weil die Leute neugierig sein müssen, wie das jetzt gemacht ist. Weil wenn du die ganz normale XY-Inszenierung willst, dann kannst du in die Staatsoper gehen, die da Gott sei Dank, muss man auch sagen, daran festhalten, weil ich bin da auch Fan. Ein Rosenkavalier ist für mich nicht. Da rennen drei Roboter über die Bühne. Und da blinkt da irgendwas. Das ist für mich ein Rosenkavalier und darum bin ich froh, dass die Staatsoper da zum Beispiel an solcher Tradition festhält. Gleichzeitig sind dann andere Opernhäuser vielleicht genötigt, extravaganter zu inszenieren, weil sie sich sonst quasi das Publikum teilen müssen. Das wäre meine Erklärung für Wien. Generell muss ich, wie gerade gesagt, sagen, bin ich auch ein Fan von einer, bei gewissen Stücken von Inszenierungen, die für mich, das sind für mich teilweise Märchenwelten, das sind für mich teilweise das spielt einfach im 18. Jahrhundert mit die und die Kostüme und die Frisuren und nicht in der Zukunft und was weiß ich was.
Ja, da bin ich bei dir. Ich habe in der Recherche gelesen, dass du auch schon mal in Cleveland ausgeholfen hast. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einem amerikanischen und einem europäischen Orchester?
Erstens einmal möchte ich dazu sagen, ich nenne das Orchester für meinen Meisterdienst in einem Hoforchester. Der war so, dass der Franz Welser Möst mit dem Cleveland Orchester nach Wien gekommen ist und die waren vorher in Köln mit der zweiten Maler und da gibt es Bühnenmusik, Schlagwerk und die dürften irgendwie ein bisschen indisponiert gewesen sein, warum auch immer. Jetzt hat der Franz Welser Möst meinen jetzigen Kollegen in Herrn Kumpinger angerufen, die waren nämlich Schulkollegen, ob er Studenten hat, weil das war katastrophal. Er sagt, er hat den und den Studenten, das funktioniert sicher, passt. Wir haben uns alle aber so dermaßen in die Hosen gemacht, wie dann auf einmal der Solotrompeter von Cleveland rausgekommen ist und mit uns die Bühnenmusik gespielt hat, dass wir es auch komplett umgelegt haben. Und dann nachher sind wir auf ein Bier gegangen und da haben wir eigentlich gesagt, das ist nichts für uns. Mhm. Also es war irgendwie ganz witzig, weil es ist toll, dass ich es in Lebenslauf schreiben darf, aber eigentlich war das so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist eigentlich alles ganz schön zart. Und eigentlich haben wir es nicht so wirklich am Kosten, aber wir waren da einfach, wie gesagt, wir waren einfach da ganz nervös. Und ja, im Nachhinein finde ich es eine lustige Anekdote, jetzt da, wo ich die Musiker Cleveland Orchester jetzt da kenne. Aber im Vergleich zum Wiener Orchester oder zum österreichischen Orchester muss ich einfach sagen, ist natürlich einfach klanglich ein großer Unterschied, weil ja mit den Pumptrompeten und mit den trotzdem alle ein bisschen enger mensurierten oder schärferen Posaunen und Hörner ist das einfach schon ein bisschen ein schmalerer, artikulierterer Klang und sie spielen auch natürlich viel akkurater und präziser und bei uns ist natürlich schon ein bisschen so der österreichische Schlendrian drin, aber dafür muss man immer einen Rosenkavalier Rubato nicht erklären, sondern das wird dann einfach gemeinsam gespielt. Und das sind einfach, finde ich, die Unterschiede. Also es ist ein bisschen, kommt aufs Programm drauf an. Wenn ich die Wahl habe zwischen Wiener Philharmonik und Cleveland Orchester bei einer Brahms-Symphonie, dann entscheide ich mich hundertprozentig für die Wiener Philharmoniker. Und wenn ich aber vielleicht eine Turan-Kalila-Symphonie oder eine Sacre oder was, dann hole ich mir das von Cleveland Orchester an, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das biegt alles auf die 16. genau. Mhm. Also es sind einfach die Unterschiede, die sich dann im Programm, finde ich, ein bisschen manifestieren, je nach Geschmack, nicht falsch verstehen, dass die Cleveland keinen Namen spielen können. Aber da fällt mir dann der Schmalz, der Wiener Schmalz, der österreichische Charme. Vielleicht auch diese Schlampigkeit, die aber oft zu solchen geilen Übergängen führt. Ja, da wird riskiert, wenn er zusammen ist, so dass der Gänsehaut aufzieht. Wenn er nicht zusammen ist, ist es halt eine Scheiße, ja. Aber mir bringt kein Übergang was, der halbe hundertprozentig zusammen ist und dafür mich nicht wirklich fesselt. Und das kriege ich bei den Wiener, das kriege ich bei den österreichischen Orchester, besonders bei den Wiener Orchester, kriege ich den Gänsehaut-Moment dann schon, wo der Dirigent sagt, so, das machen wir dann schon im Konzert. Eine Stufe noch leiser, ich vertraue Ihnen. Ja, wenn es klappt, dann reden wir noch über die Stelle vielleicht oder über diese Stellen beim Bier. Und wenn einfach alles über nur zusammen ist, dann ist vielleicht irgendwann auch nicht mehr gar so interessant. So würde ich das von einem sehen, der in einem Wiener Orchester spielt. Aber es ist unglaublich beeindruckend, wie akkurat da der Streich, der Bläserapparat, wie gut das alles zusammen ist einfach. Das können wir dafür auch nie erreichen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ist halt die Frage, ob man das auch will. Also, man gibt halt dann dafür andere Dinge auf wahrscheinlich.
Genau, also geil wäre beides, aber das geht wahrscheinlich nicht. Aber mir ist dann die Musik trotzdem lieber wie die Perfektion.
Wir machen eine kleine Werbepause, denn ich will euch noch mehr Kultur vorstellen. Denn am 3. bis zum 4.9. findet zum ersten Mal eine zweiteilige Leitmesse für alle Blasmusikbegeisterten statt. Nämlich volles Rohr Blasmusik im Dorf Münsterland. Die Messe verbindet Hersteller, Branchenexperten, Fachbesucher sowie Musikinstrumente. Ihr habt dort die Möglichkeit, eine Vielzahl an Holz- und Blechblasinstrumenten zu entdecken, auszuprobieren und zu vergleichen. Es wird Expertenvorträge geben, die zum Diskutieren einladen. Es wird Masterclasses geben, die zum Austausch dienen. Sichert euch jetzt schon die Tickets für den 3. und 4. September bei Volles Rohr Blasmusik im Dorf Münsterland. Die Tickets könnt ihr online auf www.vollesrohr-blasmusik.de erwerben. Den Link wird es auch in den Shownotes geben. Die Messe wird durchgeführt von Vollmer Instrumenten Service, dem führenden Unternehmen im deutschsprachigen Raum für den Verleih und Verkauf von Musikinstrumenten. Ich wünsche euch jetzt wieder viel Spaß mit der Folge. Du hast ja schon unter sehr, sehr vielen auch sehr bekannten Dirigenten gespielt. Was macht für dich einen guten Dirigent aus, beziehungsweise was brauchst du als Schlagzeuger vor dem Dirigent?
Ein guter Dirigent, und das ist heutzutage gar nicht mehr so üblich oder erforderlich, haben wir zumindest das Gefühl. Also muss schon dirigieren können. Sprich, ich möchte einfach schon einen Takt erkennen, ich möchte ein Tempo erkennen, ich möchte beim Auftakt erkennen, wo ist dann definitiv die Eins. Wird es jetzt bewusst schneller oder dirigierst du vor? Willst du da ein Ritardando oder willst du da jetzt gerade langsamer? Also wirklich die Basics. Da werden jetzt einige fragen, nein, was macht der Dirigent? Aber es ist einfach wirklich gar nicht mehr so selbstverständlich, dass einmal das Grundhandwerk passt. Ja, dann musst du natürlich mit einer musikalischen Idee kommen. Ich bin einfach beeindruckt, wenn bei uns die Dirigenten, die wir schätzen, wie ein Jakob Ruscha, ein Alain Altinoglu oder Kirill Petrenko kommen, die sind nicht streng, aber da gibt es kein Handyschauen, da gibt es kein Geplappere neben der Probe, da gibt es kein unvorbereitet kommen und da gibt es auch keine hierarchischen Experimente, wo einmal Leute probieren, das Samen mitmischen, sondern da gibt es einfach wirklich nur ein gemeinsames Werken, weil diese Dirigenten einfach von Haus aus einen gewissen Respekt und eine gewisse Ausstrahlung haben. Die müssen nicht streng sein, die sind sogar einfach ganz nett, aber die sind handwerklich, musikalisch, von einer Idee her, wie sie die Musik jetzt umsetzen wollen, was sie da umsetzen wollen, die Energie, die sie ins Orchester bringen, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass sie Energie da einbringen in uns, weil wir sind die, die spielen. Der kann nur sagen, wir dumm rühren, das wird nichts bringen, sondern da muss eine gemeinsame Energie entstehen. Und wenn man das schafft, sind das meistens Konzerte, an die man sich gerne erinnert, die man sich gerne anhört, wo man vielleicht beim Schlussapplaus eine kleine Träne im Auge hat oder komplett dreht, je nach Typ. Habe ich alles schon gehabt, also bei mir. Es gibt Konzerte, die weiß ich noch ganz genau, wann das war, vor 7,5 Jahren mit dem und dem. Da bin ich aufgestanden und habe beim Musikfreund an die Decken geschaut und habe mir gedacht, genau wegen dem habe ich das gemacht. Genau wegen dem.
Welches Stück hast du da gerade im Kopf und welchen Dirigenten?
Zum Beispiel Azrael Symphonie mit Jakob Ruscha. Oder was haben wir da noch gespielt? Ja, eine Götterdämmerung, Schluss. Mit Konstantin Trinks. Also das sind einfach Sachen, die haben dann energetisch so gut gepasst und natürlich dann auch von den Werken war gut. Azrael-Symphonie würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich habe es vorher angehängt. Josef Suk, der Komponist. Aber das war zum Beispiel unser erstes Konzert nach dem großen ersten Lockdown. Das war so dermaßen ergreifend für uns alle, dass wir da wieder spielen dürfen und dann mit diesem Jakob Ruscha, den wir einfach lieben im Orchester, das hat einfach alles so gut gepasst, dass wir uns einfach alle noch gedacht haben, wow, danke, dass wir das wieder machen dürfen. Und das ist für mich ein guter Dirigent, der das schafft, der mich einfach aufstellen lässt oder der mir selber als Musiker einfach Gansel hat bereitet und der da einfach so ein Auftreten und so eine Energie hat, dass man einfach schade findet, wann die Woche wieder vorbei ist.
Was macht ihr, wenn ihr einen habt, bei dem nicht klar ist, wird er jetzt wirklich schneller dirigiert, der vor? Also das, was du vorhin gesagt hast. Wie reagiert dann so ein Orchester drauf? Nehmt ihr das dann selber in die Hand? Müsst ihr ja dann wahrscheinlich.
Ja, da kommt dann wahrscheinlich bei den ersten Male einfach ein riesen Kuddelmuddel raus, weil der eine glaubt das, der andere glaubt das. Da quasi, wenn der Dirigent schlecht ist, ist das Problem immer, dann gibt es keine klare Hierarchie. Wer ist dann der Nächste? Die Konzertmeisterin, auf die schaut aber nicht jeder, weil ich glaube, ich habe recht und spiele da schneller. Das heißt, es ist einfach ganz wichtig, dass da die Hierarchien eingehalten werden, finde ich. Sprich, wenn der Dirigent schlecht ist, muss meiner Meinung nach einfach dann der Konzertmeister mal sagen, so, Sie hören sehen, wir tun uns jetzt da gerade schwer. Wir können jetzt nicht genau anlesen, was Sie da wollen von uns. Und bitte erklären Sie es kurz oder geben Sie es besser oder so. Aber zum Beispiel auch, ja, gerade rhythmisch oder fühle ich mich so, Schlagzeuger auch absolut berechtigt, dass ich sage, Entschuldigung, wird es da langsamer oder Entschuldigung, soll es da schneller werden? Oder also das kann man schon mal fragen, finde ich, ja, da macht dann nur wieder Ton die Musik, wie heißt es?
Ja, stimmt schon.
Ja, doch. Da macht die Musik, stimmt schon. Aber das ist absolut okay, dass man da den Dirigenten vom Jury gekommen ist, da ist nicht gleich raus, sie werden da schneller, soll es da schneller werden? Das ist einfach eine ganz normale Frage, die man schon stellen kann.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass du ganz, ganz viel unterwegs bist, aber auch gerne Gruppen gründest, unter anderem die Kaisermusikanten, zu denen wir jetzt gleich kommen, aber auch die Vienna Brass Connection. Was treibt dich an, dass du Gruppen gründest und vor allen Dingen meistens Blechbesetzung? Also ich merke schon, du hast jetzt schon öfters in der letzten Stunde gesagt, du bist so Blechfan. Dann stellt sich die Frage, warum du nicht Blechbläser geworden bist. Also was treibt dich an, Gruppen zu gründen?
Also Blechbläser bin ich hobbymäßig. Ich spiele nämlich bei der Musikkapelle daheim Horn.
Ach so, okay.
Das heißt, da verwirkliche ich mich dann. Und zwar nur dort, weil alles andere wäre dann peinlich. Ich glaube, es war immer die Gelegenheit, die sich da gerade geboten hat, der Auslöser für die Gruppen und nicht. Ich habe nie gesagt, wir gründen jetzt ein Blechbläser-Ensemble. Sondern bei der Vienna Brass Connection war es zum Beispiel so, das habe ich gemeinsam mit dem Manuel Hubert, Solohornist der Wiener Philharmoniker, gemacht. Guter Freund von mir und langjähriger Wohnungskollege. Und es war einfach so, der kommt vom Land, aus St. Willibald in Oberösterreich, und da, wo er bei der Musikerbühne ist, da hat es einen Musikball wieder gegeben seit 20 Jahren, und er hat gesagt, hey Burschen, ich mache da ein Ensemble, da spielen wir die Philharmoniker-Fanfare, die Ausseher-Fanfare, und dann trinken wir ein paar Bier, habt ihr Lust. Passt, da sind dann relativ hochkarätige Leute gekommen, der und der Solotrompeter, der und der Engagierte und andere super talentierte Studenten. Ich war damals auch noch nicht engagiert, zum Beispiel, wie wir die Vienna Brass Connection gegründet haben. Und dann haben wir da gespielt und das hat uns irgendwie so einen Spaß gemacht, dass wir dann nachher irgendwie sogar gesagt haben, hey, das war doch einfach lässig, machen wir doch das fix. Das hat doch gut gelungen. Und wir haben sie dann daheim zusammengesetzt und haben dann gesagt, okay, welche Besetzung wird da gut passen, welche Repertoire sollen wir spielen, welche Leute fragen wir. Und bei der Vienna Brass Connection bin ich eigentlich ganz besonders stolz, wie wir das gemacht haben, weil wir haben das nämlich wirklich ausgewählt, eigentlich nach dem, wie wir uns mit den Leuten verstehen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, boah, da brauchen wir den und da brauchen wir den, du bist von dem Orchester, sondern hey, der mit dem weiß er gar nicht, der ist lustig und natürlich schaut er der Voraussetzung, dass er häufig selbst bloß das Instrument beherrscht, aber und wir haben das dann gegründet und von den 21 Leuten, die wir waren, waren glaube ich 5 engagiert und mittlerweile ist einer nicht engagiert. Sprich, wir haben da die Leute menschlich so ausgewählt, die dann einfach nach der Reihe alle ein Probespiel genommen haben und das war dann irgendwie witzig zum Sehen, wie nach der Reihe quasi sich herausgestellt hat, hey super, wir haben da irgendwie die besten Leute in dem Ensemble. Und so hat sich die Vienna Brass Connection gegründet. Es war quasi, ich wollte nie eine Brassband gründen. Aber es hat sich damals einfach so ergeben und es war dann einfach gleich eine super Sache. Bei den Kaisermusikanten war es schon gewollt. Da war es so, dass ich ja sowieso schon lange bei den Woody Blechbeckers zum Beispiel dabei war, sprich bei einer böhmisch-mährischen Partie sowieso schon lange mitgespielt habe. Weil ich ja natürlich die Blasmusik sehr gern habe und auch dann, wie ich nicht mehr so viel Zeit gehabt habe, in der Kapelle mitzuspielen, trotzdem einfach Blasmusik machen wollte und auf Bezirksmusikfestel spielen wollte, weil es ja gar ist und vielleicht auch einmal so Konzerte spielen wollte, wo die Blasmusik einfach, wo es immer populärer geworden ist, dass man die Blasmusik eben auch wieder mal ernst nimmt und nicht nur das Bierzelt Musi, sondern es gibt auch Blasmusikkonzerte irgendwie und das war dann irgendwie cool. Und ich war aber immer nur in große Partien, in böhmisch-mährische 15er Partien, wo es schwierig ist, hey Broma, na, der hat eine Zeit und der hat eine Zeit und bla bla bla. Und irgendwie ist dann eben bei mir und auch beim Hollensteiner Christian und bei alle, die halt jetzt so dabei sind, die in größere Partien dabei waren, der Wunsch aufgekommen, hey, machen wir ein bisschen eine kleinere Partie, weil du kannst dann vielleicht einfach ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und genau, jetzt haben wir gesagt, passt, das machen wir. Und haben uns da auch die Leute zusammengesucht, die irgendwie zu uns passt haben, die auch einfach Musikanten sind, die einfach die Blasmusik schätzen und ernsthaft betreiben wollen. Und genau, so ist dann das, was waren.
Warum habt ihr drei Tenorhörner?
Weil wir immer gesagt haben, magst du dabei sein, magst du dabei sein und magst du dabei sein? Ja, scheiße, jetzt sind wir ja drei und dann, entschuldige, die zwei habe ich als erstes gefragt, aber drei ist doch auch cool, oder? Ja, stimmt, probieren wir es mit drei. Ja, nein, klingt eigentlich ganz cool. Und du kannst Postbus haben, ja, nein, passt, das passt halt eh dann, aber was soll ich als Vetter mit Postbus haben? Es war eigentlich mehr aus der Not heraus. Ich habe einfach einen zu viel gefragt und das hat aber dann so gut gelungen und es war dann einfach ein bisschen vielfältiger vom Sound her, dass wir gesagt haben, das könnte eigentlich ganz gut passen.
Was ist der Vorteil aus deiner Sicht, wenn der Schlagzeuger der Gruppe auch der musikalische Leiter ist?
Boah, keiner. Also, ein musikalischer Leiter soll einfach einer sein, vor allem bei einer Partie, die sich nicht neu gründet und alle haben noch nie wo gespielt, sondern der hat bei einer mährischen Partie gespielt, der kommt aus Tirol, von der Blaskapelle, der hat bei einer böhmischen Partie gespielt, der ist ein Egerländer-Fan. Da ist es einfach wichtig, glaube ich, dass einer die musikalische Leitung übernimmt, der sagt, ich tue mir das an, ich überlege mir, wie wir spielen wollen, und wir arbeiten jetzt an einem gemeinsamen Weg, unsere musikalischen Facetten, die wir haben, unter den Hut zu kriegen. Weil der eine will nachschirmen, der andere will wieder Ernst Mosch spielen, der andere will nur hochgenommen mit der Flado Kumpan spielen und der eine will nur Walzer spielen, wie die Hip-Hop Musiker, oder will nur wie die Hip-Hop Musikanten spielen. Und sprich, da muss einfach eine gemeinsame Linie her, die müssen die Leiter natürlich mittragen und da muss einfach der musikalische Leiter sie das dann auschecken, dass das vom Know-how, von der spieltechnischen Ausführung dann passt und dass die Leute dann einfach mit denen glücklich sind, wie man dann als Partie auftritt. Das habe ich, glaube ich, geschafft, dass die Leute dann gesagt haben, hey, das klingt cool und ja, machen wir mal sowas. Und in Österreich hat es das eh nicht so oft gegeben, einfach so eine im Egerländer-Stil spielende Partie. Das hat es bei uns eigentlich nicht oft gegeben. Und ist ja nicht populär gewesen, lange Zeit. Und darum haben wir gesagt, hey, was weißt du, das gibt es nicht so oft. Und irgendwie waren wir gerade so alle auf dem Ernst-Mosch-Stampfer und haben gesagt, legen wir es doch in die Richtung an. Und dann haben wir alle gesagt, passt. Das muss nicht der Schlagzeuger sein. Wenige Schlagzeuger sind dann ganz gute Musikanten. Also, oder können dann haben vielleicht die Reputation, einen engagierten Solotrompeter zu sagen, wie die Flügelhorn spielen soll. Also das muss dann natürlich schon in kollegial passen.
Also bist du von deiner Persönlichkeit auch jemand, der das gut einfach auch führen kann?
Ich hoffe, ich kann es, ich gebe mir Mühe und bis jetzt glaube ich, dass die Kollegen ganz zufrieden sind mit mir. Oder mit dem, was wir jetzt die letzten mittlerweile 4 Jahre musikalisch halt uns erarbeitet haben.
Ihr schreibt auf eurer Homepage, dass es unkonventionelle Probentermine gibt und dass ihr mehr Wert legt auf Phrasierungen so als bei den Besetzungen, wo ihr teilweise vorher schon dabei wart, die ja auch alle gut sind. Also erstens, was heißt unkonventionelle Probenzeiten?
Ja, das ist bei uns oft das Problem, dass wir zum Beispiel aus 4, 5 verschiedenen Orchestern sind und mindestens einer hat über den Probendienst oder den Dienst oder den Dienst, dann ist es einfach mühsam, Probentermine zu finden. Und was natürlich häufig geht, ist, dass man zum Beispiel von Mitternacht bis 3 in der Früh probt, weil da gar keinen Dienst haben. Und das haben wir am Anfang dann oft gemacht.
Okay. Krass.
Genau. Und uns war das einfach wichtig, eben stilistisch, artikulationstechnisch, da einfach uns einig zu werden, weil ich finde immer, ich sage nicht zum Beispiel, man muss spielen wie Egel in der Partie oder man muss spielen wie, man muss mehrere spielen oder man muss spielen wie die Partie. Aber was ich einfach geil finde, und da gibt es ja auch gute Beispiele, wie die Kapelle so und so, wie die kleine Egel in der Besetzung, das sind so komplette unterschiedliche Partien, aber es ist einfach so gut, weil einfach alles gleich gespielt wird. Und das war unser Ziel. Machen wir uns aus, wie kurz wollen wir spielen, wie lang wollen wir spielen, mit wie viel Vibrato wollen wir spielen, wie wollen wir die langen Töne ablosen, wann lassen sie mir weg, wie spielen wir rhythmisch, hüpfert oder gerade. Mir ist alles wurscht, wir können, jeder kann da seine Wünsche sagen, aber wir müssen das dann gleich machen. Weil alles, was 8 Leute gleich machen, hat schon mal Qualität, ob ich das dann mag oder nicht. Und das war uns einfach wichtig. In was für ein Stil das dann geht, boah, da glaube ich, da werden wir jetzt erst draufkommen, weil jetzt erst dürfen wir mal am Stück 15, 20 Mal hintereinander spielen. Wir haben bis jetzt gespielt, 8 Monate Pause, gespielt, 6 Monate Pause und natürlich Probe dazwischen, aber das, die Live-Auftritte, die brauchst du ja und ich glaube, dass sie da jetzt erst rauskristallisieren wird, was sind wir eigentlich für eine Partie?
Ich würde mal übergehen, weil wir gerade so schön dabei sind und da passen die gerade so schön dazu, zu den Zuschauerfragen. Ich habe ja heute Mittag nochmal auf Instagram so rumgefragt, da kam einiges zusammen. Der Frank fragt, warum spielen die Kaisermusikanten die Salletmeier-Polka in einer anderen Tonart?
Wir spielen es, glaube ich, einen Ton tiefer wie die Aufnahme von den Woody Blechbeckers. Und das war ursprünglich dazu gedacht, weil natürlich bei den Woody Blechbeckers gibt es 6 hohe Bläser, die sie zum Beispiel dreistimmige Signale, einen Nachschlag, eine fühlende Melodie abwechseln können. Das gibt es natürlich bei den Kaisermusikanten nicht, die müssen die ganze Zeit durchspielen. Also war meine Idee, das einen Ton tiefer zu spielen. Das hat sich aber eh schon wieder erledigt, insofern bei der Holsteiner Christian zum Beispiel gesagt hat, unser erster Trompeter, die ist zwar ein Ton tiefer, die ist aber trotzdem zacher. Also spielen wir es eh nicht mehr in dieser Tonart. Wir spielen, wenn wir es live spielen, die Originaltonart, weil die zwar ein Ton hecher ist, aber einfach besser liegt.
Okay. Nächste Frage kommt von dem Instagram-Account der Landesmusikjugend Nordrhein-Westfalen. Die fragen, folgst du einem Influencer in Sachen Blasmusik oder Musikverein?
Nein, also nicht bewusst einen Influencer, man folgt halt, man ist auf Facebook befreundet mit einem Thomas Gansch oder man verfolgt Beiträge von Christoph Moschberger und filtert sich da raus, was für einen wichtig sein kann, was einem gefällt. Aber jetzt bewusst da jemanden auszusuchen und zu sagen, jetzt tue ich mir das einmal an, weil das könnte mich weiterbringen oder so, das tue ich nicht. Also ich, man kennt die Genies, die führenden Leiter in dem Genre, man kennt quasi eh, wer was zum Sagen hat. Weiß nicht, das Einzige, was ich bewusst suche, sind alle die Moschaufnahmen und alle Moschproben oder so, dass ich, weil den gibt es leider nicht mehr auf Instagram, den ersten Mosch. Ja. Aber sonst die Größen, von denen man jetzt was lernen kann oder die dann jetzt down in dem Bereich, die kennt man eh.
Max fragt, wie hast du es als musikalischer Leiter hinbekommen, diesen einzigartigen Sound zu etablieren? Hast du ja schon so ein bisschen beantwortet. Vielleicht willst du noch ein bisschen was ergänzen.
Genau, also zur Probenarbeit habe ich eigentlich eh schon gesagt, dass wir einfach sehr an der Genauigkeit gearbeitet haben, sehr an die Details gearbeitet haben. Jeder, der selber bei einer Partie ist, weiß, ist, das muss man dann natürlich auch noch öfter live spielen, dass das dann auch wirklich, was man ausgebracht hat, rauskommt. Da sind wir auch überhaupt noch nicht fertig oder zufrieden, wie das bei uns läuft, aber wir sind auf einem guten Weg. Aufnehmen, anhören. Wie spielen wir? Schau, jetzt haben wir gesagt, wir spielen die Phrasen da hier, aber es passiert eigentlich nur nicht oder zu wenig. Ah ja, stimmt. Alles, was man selber hört, glaubt man natürlich mehr, wie wenn man es wer sagt. Also wir haben uns einfach immer wieder aufgenommen und das angehört und gesagt, okay, das ist nur nicht das, was geil ist. Und gehen wir auf ein Bier in den Keller und hören wir sich andere Partien und immer schätzen, das ist geil. Und einfach so, ja, eine Vorstellung haben, was will man erreichen und einfach sich kontrollieren, ob man es geschafft hat oder nicht.
Matze hat 3 Fragen. Erste Frage, was ist die Philosophie hinter der Kaiser-Musikantenbesetzung?
Die Philosophie? Gute Frage. Also, wir wollen Sachen spielen, das macht es jetzt lustiger, weil die sind jetzt alle sehr bekannt, die vielleicht noch nicht so bekannt waren. In Österreich ist vielleicht in Deutschland was anderes, aber vor 5 Jahren hat in Österreich ein Struwit, was sehr wenig Leute kennt. Oder
ehrlich?
Ja, glaube ich schon. Also,
okay.
Vielleicht eher die ältere Generation, aber also wie bei mir in meiner Jugend war Ernst Mosch nicht aktuell, sondern eher so Flado Kumpan und so Sachen. Oder Obermüller Max, Obermüller Musikanten, oder ja gut, Verspechter sind jetzt super berühmt, aber wie man das ein Leben lang spielen wollte, war es auch schon super berühmt, aber natürlich noch nicht so im Blasmusikbereich gespielt. Sprich, wir wollten halt einfach alle Sachen bieten, die es vielleicht jetzt noch nicht so oder nicht im tiefen Sinne zum Hören gibt. A Kapelle hat gewonnen, kennt natürlich jeder, aber so arrangiert vielleicht nicht. Das kann einem gefallen, das vielleicht nicht gefällt. Das ist also ein bisschen die Philosophie und natürlich dann nach und nach, wann das dann alles einmal, so wie es jetzt ist, gereift ist und ein Fundament hat, dann natürlich schon Eigenkompositionen dann dazu einfügen. Natürlich wollen wir nicht nur über alles nachspielen, sondern wollen halt auch eigene Sachen, vielleicht sogar Trendsetting-mäßig Sachen, die natürlich dann öfter gehört werden. Ein Schritt nach St. Peter ist natürlich nicht von uns, aber eigentlich ist es ein Quetschenstickel, das wir berühmt gemacht haben. Sprich, so ist ein bisschen die Philosophie. Was kommt geil sein? Was gibt es noch nicht so oft? Wie könnte man das aufpeppen, dass wir das cool verkaufen können? Und dann natürlich müssen jetzt einfach auch noch und noch eigene coole Stücke kommen von uns selber.
Zweite Frage von Matze. Passt so ein bisschen, weil du Max Obermüller erwähnt hast. Warum ergänzt du kein Akkordeon in deine Arrangements?
Ja, würde uns ist nicht taugen, aber einfach bei uns im Umfeld, sowohl regional wie auch im Freundeskreis, wir können wissen, wo wir wissen, der hat so oft Zeit, der zieht da gemeinsam mit uns einen Strang, der misst es nicht fad, so viel Probenarbeit zum Verbringen, obwohl er die ganze Zeit nur Nachschlag spielt. Sprich, es fehlt einfach der Mann. Ganz einfach. Und ich sehe es vielleicht nicht so notwendig wie andere Leute. Also, muss ich auch sagen.
Okay. Weil du sagst, so viel Probenarbeit, wie oft probt ihr eigentlich?
Jetzt geht es eh nicht mehr so oft, weil, ja, jetzt zum Beispiel, wir fahren jetzt auf diese Tour da, Egerländer, Original Egerländer Festival, Lechlawine, Musikfest in Bayern, Unterneukirchen. Da geht es dann auf einmal einmal einen Monat gar nicht zum Proben, weil jeder hat da Dienst, das muss man akzeptieren, aber normalerweise wird schon vor dem Auftritt immer mal probt und dazwischen wird einfach auch Aufnahmen vor dem Auftritt angehört, probt, neue Stücke werden natürlich geschrieben, die muss man auch proben. Also wir schauen schon, dass wir nicht einen Monat am Stück gar nicht miteinander spielen, wenn es irgendwie möglich ist. Das geht natürlich gut, weil fast alle sind in Wien, nur der Hirsch ist in Klagenfurt, der hat aber dafür viel frei, der kann sich gut richten, also das funktioniert natürlich. Wenn du jetzt der Quetsch aus Tirol dabei ist, der da jedes Mal herfahren muss, oder was weiß ich was, also der ist nicht lang dabei, glaube ich.
Okay, letzte Frage von Matze. Wie findest du große Besetzungen wie die Original-Woodstock-Musikanten oder die Kapelle der Kapellmeister? Du hast ja vorhin schon gesagt, okay, bei euch ging es ja auch darum, dass ihr viel Zeit, also das besser zum Organisieren habt, wenn ihr weniger seid, aber so rein musikalisch, was hältst du von großen Besetzungen?
Finde ich mega geil. Ich habe jetzt beim Böhmischen Frühling vor kurzem das Glück gehabt, statt Hutter Stefan bei den Woodstock-Musikanten mitzuspielen, weil er einen Egerländer-Gig gehabt hat. Und ja, nein, ich meine, ist natürlich insofern nur mal in einer Komponente geiler wie die Kaisermusikanten, weil einfach viel mehr Leute sind und das einfach da wie zu viel anschiebt. Dann dreistimmigen Nachschlag, 2 Tuben, 4 Flügelhörner und dann hast du natürlich auch die Leute dazu, wenn du es in einer Kapelle spielst, wie es da beim Böhmischen Frühling mit den Woodstock-Musikanten war, wo der Fliecher Peter, der Holsteiner Christian, der Ertl Simon, der Hützing Johannes, der Hödlauer Sebastian, hohes Blech spielen und der Holberni, der Kobler Harald, der Kofler Andi. Und ich weiß jetzt nicht, wer nur dabei war, weißt, wenn du solche Leute dabei hast, dann kommt das natürlich nur mehr doppelt so gewaltig daher. und das sind alles wahnsinnig gute Leute und das war irrsinnig spannend, da mitzuspielen. Und also ich finde das musikalisch mördercool und würde mir das auch gern, also und werde das auch tun, zum Beispiel bei die Woodstock-Musikanten, die jetzt dann in Linz spielen im Musiktheater, das höre ich mir natürlich auch gerne an, weil das ist geballte Power.
Wie kam es überhaupt dazu, dass du arrangierst?
Jetzt für die Kaisermusikanten oder generell?
Generell erstmal.
Ich war relativ, also mein erstes Arrangement, was ich jemals gemacht habe, war für die Wiener Brass Connection, Festivo-Tür von Schostakowitsch. Wir wollten das einfach da mal spielen, das Stück. Wir haben geschaut, gibt es Arrangements? Nein. Ja gut, dann mache ich es. Ich probiere es jetzt. Und ich habe dann einfach mal was gemacht und habe denen das dann hingekriegt. Dann habe ich gefragt, wie liegt das, wie ist das, wie ist das? Alle haben gesagt, das ist unspielbar, das ist scheiße, das ist in der Originaltonart, das hat 5 Kreuz, das ist uninteressant. Ich habe gesagt, ich will es aber in der Originaltonart spielen, weil es schön war, spielt es und dann tiefer. Aber geil war doch, wenn man es einfach in der Originaltonart spielt. Und ist natürlich eine harte Aufgabe gewesen, aber irgendwann, wie es dann probt war, sind die Leute aufgekommen, dass es ein relativ gutes Arrangement ist, anscheinend, was mir gefallen hat, weil ich eben null Erfahrung gehabt habe. Und ja, passt, ob ich nur was machen will, dann habe ich halt also die Filmmusik-Sachen gemacht, hat Jenna Dragon, und das ist immer sehr gut angekommen bei den Kollegen, wie auch beim Publikum. Und je öfter man das natürlich macht, desto mehr kann man sich dann im Finale auch vorstellen, wie das live klingt, und desto einfacher wird es einmal. Also jeder, der euch fragt, was für Tipps hast du beim Arrangieren und so, den kann ich eigentlich nur sagen, fang einmal an und arrangier mal was, druck's aus, leg's hin und hoch, wie du das im Kopf vorgestellt hast und ob es so klingt. Und wenn es nicht so klingt, kannst du nur zwei Sachen haben. Entweder die Leute können es nicht spielen oder du hast das nicht, also es falsch arrangiert. Finde ich. Also, was ich zum Beispiel lange gecheckt habe, ist, wie setzt man eine Tuben-Bosaunen-Section bei der Wiener Brass Connection? Ich war aber sehr tief dran. Dann hat man es natürlich nie gehört, gegen sechs Trompeten, bis mir dann die Kollegen gesagt haben, naja, das ist sehr tief, das ist dumpf. Wenn du das hören willst, dann musst du das höher setzen. Das sind alles so Erfahrungswerte, die musst du einfach machen. Vielleicht kannst du das auch in einem Buch lesen, aber als sehr erfahrener Arrangierbuch durchlesen, da habe ich vorher 3 Stücke arrangiert und reime meine eigenen Sachen zusammen, wenn ich eh gut her und wenn ich weiß, eine Vorstellung habe von dem, wie das jetzt klingen soll.
Ja, und bei den Kaisermusikanten?
Da war ich dann natürlich schon ein bisschen erfahrener, nachdem ich für die Rudi Blechbecker schon ein paar Sachen arrangiert habe und komponiert habe. Da war es natürlich dann einfacher und bei den Kaisermusikanten habe ich einfach auch alle Kollegen schon so gut kennt, dass ich genau gewusst habe, das ist für den spielbar, also dass ich genau gewusst habe, da können wir den seine Qualitäten ausnutzen, da können wir den seine Qualitäten ausnutzen und das macht es natürlich mit solchen Kollegen schon einfacher zum Arrangieren, sage ich mal, weil du natürlich ein bisschen extravaganter das alles machen kannst und du weißt, das kommt dann auch. Aber wie die Sachen klingen, wie du die Sachen setzen musst, das hat man da natürlich dann schon ungefähr gewusst.
Wir hatten es ganz am Anfang so ein bisschen über Vorbilder. Was sind denn deine Schlagzeugvorbilder, vor allen Dingen jetzt mal in der böhmischen Szene?
Da gibt's einmal ein Vorbild aus der Kindheit, ist natürlich, und den kenne ich schon ziemlich gut, Gott sei Dank, ist der Norbert Rabanser. Einfach, weil der schon ziemlich lange auf einem unglaublichen Niveau spielt und weil der einfach, finde ich, eine coole Groove hat und der technisch unglaublich gut ist. Wer das kennt, was er so mit einer Hand aufführen kann und so. Außerdem ist er unglaublich ein guter Musikant, der super Nummern schreibt und er ist ein unglaublich netter Kerl. Also das ist einfach ein toller Mensch und der macht das schon, weiß nicht, 35 Jahre auf höchstem Niveau, sowohl böhmisch wie auch klassisch. Also das ist einmal auf jeden Fall einer, von dem man sich junger früh anschauen kann. Und wer mein Lieblingsschlagzeug ist, aber das weiß ich leider nicht, wie der heißt, der alte Schlagzeuger vom Ernst Mosch.
Ferry Tagscherer.
Ich glaube, genau. Ich hab ein paar Videos gesehen und das, ich hoffe, dass das der ist. Auf jeden Fall, der gefällt mir von den Egerländer her am besten. Der hat für mich die geilste Groove und der kann auch klanglich dann relativ viel variieren und das ist einfach für die Zeit, wo das damals war, unbuchbar. Also da haben Leute im Profiorchester kaum wirbeln können, gescheit. Und wenn man sich dann anguckt, wie der spielt, weiß man, welches Standing der damals gehabt haben muss.
Was ist dir wichtig an einem Schlagzeugset in einer böhmischen Besetzung? Also wie muss das für dich klingen?
Ich habe jetzt bei den Kaisermusikanten Wert drauf gelegt, ich habe von Void Drums, heißt das, ein Schlagwerk geschenkt bekommen, sprich, sie haben gesagt, sie wollen da durchstarten und sie bauen mir ein Schlagwerk. So wie ich das will, habe ich gesagt, passt, das finde ich eine coole Idee, weil erstens einmal möchte ich junge Studenten, die so was vorhaben, unterstützen und zweitens einmal, wer bietet dann schon an, ja, ein Schlagzeug zu bauen, so wie man es will. Was da dann rauskommt, weiß man nicht, aber ich war da relativ zuversichtlich, dass das geil wird. Ich bin ein Freund von einer kleinen Bassdrum, also was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn man bei einer Klangbesetzung oder auch bei einer Böhmischen die Bassdrum so laut ist, dass man schon fast die Tuba nicht mehr hört oder dass man die Tuba-Töne nicht mehr wahrnehmen kann. Also ich bin da ein bisschen ein Fan und wer da dem Sound, wo ich mir das angeschaut habe oder wo ich mir das erste Mal gehört habe und gedacht habe, das klingt cool, ist der Hutter Stefan bei der kleinen Egerländer-Besetzung. Also so in die Richtung, das finde ich relativ cool, das ist zwar eine Attacke, aber das hat trotzdem einen Sound und das ist nicht nur Attack, wie man es eigentlich bei Fülkerböen, die vor allem dann auch natürlich modern spielen, die haben dann so ein Bass dran und so ein Fell, aber wenn man das einfach nur back, back macht, das hat, finde ich, in der Blasmusik, in der böhmischen oder in der Egerländer nichts verloren, das ist viel zu konkret. Ich habe mir da jetzt einen eigenen Flanellkopf vom Thomann bestellt, den ich auf ein Ding montiert habe. Und also ich hab da relativ immer dumm-tüftelt, dass ich da ein bisschen einen Märchensound hinkriege, den der Tontechniker dann eh nur entweder aufblasen oder kerniger machen kann.
Wobei das, also ich hatte ja selber 15 Jahre lang eine eigene Besetzung und ich fand den Bassdrum-Sound immer am schwersten. Da haben wir, glaube ich, jedes Jahr immer neu gesucht und verbessert. Und
ich habe auch so eine alte Holz-Bassdrum gehabt, die sieht man so bei den ersten Videos, die noch größer ist. Die hat eben das Problem gehabt. Die war erstens mal zu groß, zweitens hat das mit den Fällen nie passt und die haben wir nie so himmischen Kinder, dass mir das gefallen hat. Da muss man eigentlich bauen lassen, das ist viel kleiner. Das ist der 18 Zoll Bassdrum nur. Aber wenn der Tontechniker weiß, wo die Bomben sind, dann ist das für den Gesamtklang einfach, das mischt sich einfach besser ein. Da braucht man einfach nicht so was Perkussives, finde ich. Back, 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 das interessiert bei einer Egerländer Nummer keinen. Bei der Snare Drum habe ich schon gern hart und knackig, aber das, ja, weil eh trotzdem dann alle ein bisschen Hall eingemischt wird und so. Also da bin ich schon Freund von hoch und hart. Aber trotzdem gehört da ein Bauch her und gehört da viel Seiten dazu, finde ich. Also das darf natürlich nicht wie ein Pipe Drum oder so da. Und beim Becken, ja, man, das ist ja auch wieder selbe Schmäh. Also es soll halt einfach lang klingen, es soll dunkel sein, es soll aber Attack haben, dass es aufgeht. Da haben natürlich 90% auf der ganzen Welt wahrscheinlich eh das Holger Müller Becken, was super ist. Ich mir aber damals noch nicht leisten wollte zu Beginn und ich habe dann selber eins gefunden, einfach wo mir jetzt sehr viele Leute schreiben, was das für ein Becken ist, weil es unglaublich gut klingt und ich habe das jetzt da verglichen, eben mit den gängigen Becken von den großen Egerländer Schlagzeugern oder in die Partien halt, in die Bekannten und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Das ist ein Seben Artisan Becken und das klingt für mich, wie wenn es ein 22 Zoll Becken war, ist es aber nicht. Und mit dem kannst du relativ alles machen, klang ich, du kannst gut variieren und irgendwie finde ich es cool, dass ich da von Anfang an habe ich das irgendwie gehabt und bin super happy mit dem.
Okay, du bist ja auch, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, dieses Jahr auch wieder bei der Woodstock Academy dabei.
Genau.
Was ist dir wichtig, beziehungsweise was willst du weitergeben, wenn du unterrichtest?
Kommt ganz darauf an, in welchem Bereich die Leute was wissen würden. Letztes Jahr war ich auch schon dabei bei der ersten Ausgabe. Und da war es ganz unterschiedlich. Die wollten halt, wie spielst du Egerländer? Wie spielst du böhmische Musik? Wie spielst du den und den Marsch? Die Polka. Dann wo ich halt eben ihnen zu erklären, wie ich das anlegen darf und warum. will aber denen alle auch mit am Weg gehen, dass das einfach ganz viel Geschmackssache ist und dass da ganz wenig Regeln gibt. Und weil die meisten fragen mich, was muss ich beobachten? Was gibt es für Regeln? Und ich sage, eigentlich keine. Also, ich kann da jetzt nur sagen, auf was ich Wert lege und warum. Aber ob dir das taugt oder nicht, ich lege einfach Wert, dass ich nicht zu viel hupfe, dass ich keinen Sechs-Achtel-Takt quasi spiele. Aber ich, will auch, ich bin nicht ganz so der Grad-Durchspieler wie der Holger Müller zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht mag oder dass ich das Sechs-Achtel nicht mag, sondern es ist einfach nur mein, so fühle ich mich wohl, das probiere ich zu machen. Und wenn dir das gefällt, wie ich spiele, dann kann ich da sagen, auf was ich Wert lege. Aber es gibt da keine Regeln, es gibt da kein richtig und falsch, es gibt da kein, das gefällt mir wegen dem nicht, oder das gefällt mir wegen dem schon, sondern es ist einfach eine Geschmackssache. Und wenn ich mir denke, dass wer zu mir kommt wegen einem Egerländer-Set oder einfach wegen einer Blossmusik, dann erkläre ich ihm einfach meine Philosophie. Bei der Klassik ist das schon ein bisschen anders natürlich, wenn es wäre eine klassische Stunde will, mit dem und dem Repertoire, Richard Hochreiner, Bagnetüden oder Probespielstellen oder Probespielvorbereitung, da kann man natürlich schon viel detaillierter sagen, so, müsstest du einen langfristigen Plan haben, wann ist Probespiel, müsstest du einfach einmal hören, wie ist das grundsätzlich anlegen sollst, da kann ich natürlich von bis ins Detail gehen, da kann ich sagen, okay, grundsätzlich musst du absolut diese Basic-Übungen spielen, dass du dann später diese Stelle, die Probleme, die du vielleicht noch hast, nicht mehr hast. Wenn das einer ist, der sagt, er hat in einem Monoprobespiel, dann sage ich so, passt, jetzt tut man sich hin, jetzt spielen wir die Stühlen, tschak, 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 die gehen wir jetzt durch, was du da hast, in einer Stunde sehen wir sie wieder mit dem Zoom-Gerät, dann nehmen wir das gleich mal auf und schauen, was du von dem umsetzen kannst. Also es kommt einfach immer darauf an, was die Leute wollen, es kommen von Profis bis Amateure, Amateur will einfach nur, vielleicht einmal, dass ich mit einem mitspiele, dass der mal überhaupt merkt, wie ist das Feeling, wenn ich so spiele, und das muss man einfach ganz individuell an die Leute anpassen, was die fahren wollen.
Wenn du so erzählst, klingt das so, wie wenn du jeden Tag total ausgelastet bist mit Musikdienst, ihr probt, Arrangements schreiben, Sachen vorbereiten. Wie sieht dein Alltag aus? Vor allen Dingen, du hast ganz am Anfang gesagt, du hast einen Sohn, der ja auch noch da ist. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Grundsätzlich einmal muss man sagen, dass unser Leben ein bisschen anders aufteilt ist. Also ich bin engagiert in Wien, wohne mit meiner Familie aber in Linz, weil meine Frau arbeitet im Oberösterreichischen Musikschulwerk. Sprich, wenn ich in Wien bin, dann habe ich einmal Dienst, aber keine Familie. Und wenn ich in Linz bin, habe ich keinen Dienst, sondern 100% Familie. Und sprich, wenn ich in Wien bin, kann ich mich am Dienst konzentrieren, plus nebenbei fällt natürlich jeden Tag schon Arbeit für die Kaisermusikanten an. Die habe ich natürlich daheim auch, aber ein, zwei Stunden am Tag kann ich mir natürlich da besser freinehmen. Also es kommt selten alles zusammen. Aber es stimmt schon, es ist jeden Tag was zum Überlegen, es ist jeden Tag was zum Checken, eben fürs RSO was zum Anhören, zum Üben, für die Kaisermusikanten was zum Arrangieren, Auftritte, Anfragen, Bearbeiten. Wie schaut die Homepage aus? Ist das noch zeitgerecht? Wollen wir überhaupt eine neue CD aufnehmen? Wenn ja, haben wir da schon genug eigene Stickel dafür? Du hast schon recht, also es ist jeden Tag was zu tun und da muss man sich sicherlich dann, wenn einmal Familienzeit ist, auch zwingen, dass man sich einfach sagt, so, jetzt ist das einmal angeschaltet und jetzt ist einmal das Handy weg und jetzt ist einmal dahingehend nichts zu tun, weil sonst, wie du schon sagst, auffallen tat einmal alle zwei Stunden was wahrscheinlich oder wenn was einfällt oder wo du was tun könntest.
Mhm. Kannst du das gut? Das Handy weglegen und dann da sein oder rauscht dann im Hinterkopf der Kopf trotzdem noch so mit?
Ich bin dann gut, wenn ich alles erledigt habe. Wenn noch irgendwas offen ist oder wenn irgendwas noch nicht fertig ist, dann schwirrt es mir schon im Kopf herum. Darum muss ich immer schauen, dass das tschak, 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 das und das, dass das einfach abgekackt ist. Und ich meine, wenn das ist fein von mir her, die werden sie wahrscheinlich die Hände über den Schädel zusammen haben, weil ich eigentlich überhaupt kein strukturierter Typ bin, sondern eigentlich ein Chaot. Aber da muss es einfach sein, weil sonst kann ich selber nicht mehr schlafen.
Okay, aber spannend, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt aus dem, was du jetzt die letzten Stunden erzählt hast, nicht rausgeschlossen, dass du ein chaotischer Typ bist, sondern eher schon so ein strukturierter.
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin schon strukturiert und zum Beispiel bin einfach ein sehr pünktlicher Typ, weil weil ich so ein Chaot bin, sprich, wenn ich mich nicht bemühen würde, das alles so zu timen, dann würde relativ viel in die Hosen gehen. Und ich sehe einfach gerade, zum Beispiel bei den Kaisermusikanten, sehe ich einfach diese Verantwortung, die du dann hast, und wenn ich da einfach schlampig arbeite oder wenn das nicht passt, dann ziehe ich da 7 Kollegen mit im Abgrund und ich kann, also es passt für mich dann nicht zusammen, das ist ja dann auch vielleicht ein bisschen ein Reifeprozess. Wenn ich coachisch ein Typ eine Partie gründe, dann ist das für mich die Chance, da auch einmal zu erproben und zu zeigen, dass ich sehr wohl was strukturiert organisieren kann. Und genau, so ist das bei mir. Also ich bin sicher jetzt kein schlampiger Mensch oder so, aber ich rufe halt dann beim 5. Mal einmal zurück oder ich schreibe halt dann, vergiss ich da wieder zum Zurückschreiben oder das. Und das kannst du in dem Gebiet dann fast nicht leisten, weil das nicht passt. Und insofern bin ich ganz froh, dass ich mir das so gut strukturiert habe und dann kann ich auch das Handy wickeln und meinen Kopf freikriegen für familiäre Sachen.
Das klingt so ein bisschen, wie wenn du bei den Kaisermusikern für alles zuständig bist. Irgendwie Homepage, Anfragen, Arrangements schreiben, Probenarbeit. Oder täuscht das?
Nein, für alles bin ich sicher nicht zuständig, aber ich habe alles ein bisschen am Schirm. Also zum Beispiel arrangieren hilft mir der Haslinger Matthias extrem viel. Er hat sicher 20, 30 Arrangements gemacht für die Kaisermusikanten und auch selber komponiert. Der Migo Grimpelstädter macht die Hotelsachen, macht die Moderation, was macht der sonst noch genau? Nein, das passt eh. Also, es gibt dann schon Leute, Sascha macht das mit den Noten, dass die Mappen passen. Also es geht ja fast gar nicht, dass einer alles allein macht, aber man sucht halt als Chef von der Partie einfach den Überblick zu behalten, passt das eh. Ist das jetzt schon organisiert, auch wenn ich was angegeben habe, einfach, dass das läuft, weil ein Auftritt vor die Kaisermusikanten ist musikalisch schon schwierig genug, einfach von dem Programm her und von dem, wie wir spielen wollen, muss einfach rundherum die Rahmenbedingungen alles passen, weil sonst ist es anstrengend und es ist ja doch unser Hobby neben dem Beruf und das Hobby nimmt jetzt schon ziemliche Ausmaße an. Und wenn da die Rahmenbedingungen nicht passen, dann wird es schnell einmal so, dass man sagt, das ist mir einfach zu anstrengend.
Wenn du im Alltag so unterwegs bist, das habe ich mir nämlich vorhin gedacht, als du vom Dienst gesprochen hast und sagst, okay, in dem Stück steht drin, wir brauchen 2 Türen. Normale Tür, Terrassentür. Läufst du aufmerksam durch die Welt und nimmst die Welt als Klänge wahr oder kannst du das abschalten?
Nein, kann ich dann schon gut ausschalten. Also, also man muss das erkennen, es dreht sich bei mir im Leben nicht alles nur um Musik. Also ich bin zum Beispiel auch sehr sportbegeistert, ich tue gerne Tennis spielen, ich gehe alle 2 Tage ins Fitnessstudio. Ich höre gerne Musik in meiner Freizeit, wenn wir auf Nacht auf ein Bier zusammensitzen, da haben wir eine 3-Stunden Spotify-Playlist von Oberkleiner bis was. Das natürlich, aber wenn Dienst aus ist, ist dann der Dienst einmal aus und dann haue ich mich auch gerne einmal vom Fernseher oder eben, dann muss das sportlich einfach vielleicht eine Energie nur aus oder einen Kopf freikriegen durch den Sport. Also ich kenne viele Leute, die solche Workaholics sind oder die einfach gar nicht mehr rauskommen. Was richtig bewundernswert ist. Aber ich glaube, bei mir kann das nicht, weil ich da dann irgendwann die Freiheit verlieren. Es ist dann trotzdem was Besonderes für mich und ich kann, wenn ich 24 Stunden am Tag was im Kopf habe oder sie die Welt 24 Stunden was dreht, dann kann das irgendwie nichts Besonderes mehr sein. Das kann man der größte Musikfan der Welt nicht verkaufen. Das glaube ich nicht. Zumindest, sagen wir mal so, zumindest war es für mich nicht so.
Was bringt die Zukunft für dich? Also für dich als Schlagzeuger im RSO oder auch für dich als Leiter der Kaisermusikanten?
Im RSO kommt in den nächsten 31 Jahren, die ich noch habe, sicher noch viel daher. Insofern steht für mich, fürs RSO an erster Stelle dass ich bis zur Pension einfach top fit sein muss. Und meine Stelle als Solo-Schlagzeuger, nachdem ich auch keine Möglichkeit habe zum Zurückgehen, weil mein Kollege nur ein Jahr älter ist wie ich, da muss ich einfach sicherstellen, dass ich bis zum Schluss die Stelle halbwegs ausfüllen kann und einfach mit einem gewissen, mit einer gewissen Zufriedenheit und einem gewissen, in einer gewissen Vergangenheit, auf die man stolz sein kann, wo vielleicht, wo junge Leute einfach sagen, der hat bis zum Schluss einfach super gespielt, weil bei meinem Vorgänger war das ja so. Der ist da insofern mein Vorbild, der krasse Hans, der vorige Solo-Schlagzeuger von mir, so, weil der war bis 66 und die Sachen ausgelassen, dass du immer so geschaut hast. Das ist auf jeden Fall mein ein Ziel für mich und auf das ich mich aber frei. Und ja, bei den Kaisermusikanten, da sage ich jetzt einmal, da weiß keiner, was in 10 Jahren ist. Also, ich sage einmal so, ich sage sicher nicht, wir starten da jetzt nur die nächsten 20 Jahre voll durch, sondern, wie ich zuerst schon gesagt habe, das ist ein unglaublicher Aufwand für die Bläser, was die da betreiben, was die da üben müssen. Man muss sich vorstellen, die Trompeter sind Solo-Trompeter in einem Orchester, sprich, wenn die da 4 Tage durchschwarzen mit den Kaisermusikanten, kann man sich vorstellen, dass man jetzt nicht den schönsten Don Pasquale der Welt spielen kann am Montag in der Früh. Es ist also eine riesige Aufgabe, das alles unter den Hut zu kriegen. Bei den Kaisermusikanten erwarten sie die Leute, dass man anliefert, dass man schwarzt, dass man das 3AG voll erwischt beim Einschritt. Aber im Orchester muss man dann wieder andere Sachen total anliefern. Und wie lange das noch geht, wissen wir alle nicht, aber solange es uns Spaß macht, werden wir es auf alle Fälle machen. Und Stand jetzt, wo ja unsere Auftrittskarriere eigentlich erst einmal beginnt, wo wir wirklich mal in eine Spielroutine kommen, macht es uns extrem Spaß. Und solange das nur der Fall ist und sich das mit einem Orchester, der einfach unser Brotberuf ist, unter den Hut bringen lässt, werden wir sicher spielen für die Leute.
Okay. Patrick, du weißt ja dann wahrscheinlich, dass ich am Schluss immer eine kleine Schnellfragerunde mache. Da wären wir jetzt angekommen.
Super.
Die erste Frage ist, Kammermusik oder kleine böhmische Besetzung?
Kleine böhmische Besetzung.
Warum?
Weil Kammermusik vielleicht in einem Schlagzeugerleben nicht so grob vorhanden ist, wie zum Beispiel für einen Streicher oder für einen Bläser. Wir haben Schlagwerkquartette gehabt im Studium, das ist es recht und schön, aber so einfach vom Grundgemüt her und einfach von der Grundeinstellung von dem, was mir Spaß macht, bin ich einfach mehr bei der Volksmusik da.
Okay. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Sei nicht so frech.
Ja, warst du sehr frech?
Ja, schon. Ich bin einfach einer, der sagt, was er sich denkt. Das ist oft gut und freien schätzen das an einem. Aber ich habe mir da sicher die ein oder andere Chance oder Gelegenheit auf was, nicht auf was Besseres, wie gesagt, also nicht falsch verstehen, nicht, dass ich jetzt was nachtraue oder mein Leben jetzt besser war. Aber ich habe da als Junger manche Sachen hätte ich besser für mich lösen können, wenn ich nicht so direkt gewesen wäre. Im Nachhinein sage ich jetzt, ist es mir egal, aber damals habe ich mir da vielleicht einiger Chancen beraubt.
Deine schlechteste Angewohnheit?
Faulheit.
Okay. Wie kommst du zur Ruhe?
Ich tue gern Serien schon, ich tue gern Fernsehen. Ich habe mich gerne mal eine Stunde auf die Couch und schalte einfach ein bisschen an. Beziehungsweise, das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, aber mir taugt einfach der Sport zum Oberkommen, zum Energie auszulassen. Also ich spiele einfach gern Tennis. Das ist jetzt zwar jetzt nicht so das Superste zum zur Ruhe kommen, aber einfach zum Auspowern und nachher auf der Couch sitzen, wenn man einen vollen Kopf hat, wenn man vielleicht ein bisschen ausgelaugt ist vor dem letzten Tag, da finde ich, da geht es mir dann einfach meistens besser.
Ja. Nö, ich finde Tennis ist doch okay. Also mit Ruhe geht es ja auch oft einfach in eine innerliche Ruhe. Deswegen muss man ja nicht im Außen ruhig sein. Also deswegen.
Genau. Nein, also Sport und Ruhe wirklich, das ist schon ein großer Ausgleich für mich, muss ich sagen.
Kannst du dich an einen großen musikalischen Fauxpas erinnern von dir?
Ja, mehrere. Und so, wie viel kann ich sagen, du jetzt? Also grundsätzlich einmal natürlich jede Art von im Orchester ist das auch gefallen, im Musikverein, da wo das Neujahrskonzert ist, fällt mir der Beckenständer runter und bis ins Publikum runter, Busch, 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 das ist einmal klar, aber was einfach auch früher bei der Böhmischen, bei den Udis, eine blöde Sache war, dass am Anfang bei uns im Vertrag nicht drin gestanden ist, dass hinten ein Kleiner sein muss. Und es war einfach so schon sehr knapp. Und dann ist natürlich auch schon der eine oder andere Dobeliter vorbeigekommen. Und irgendwann während dem modernen Medley war ich halt dann nicht mehr da. Und bin halt, war halt hinten unten leider. Seitdem steht bei uns im Vertrag, es muss ein Kleiner sein auf der Bühne.
Okay. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal geschaut oder gelesen haben?
Bei Buch würde ich sagen, haben wir früher in der Schule oft die Klassiker gelesen und mir hat das komischerweise sehr taugt, obwohl ich kein intellektueller Typ bin, also so würde ich mich nicht beschreiben, aber sowas wie Der Fänger im Rocken ist für mich ein super Roman.
Ehrlich? Ich habe den letztes Jahr angefangen und habe den leider abgebrochen, weil ich ihn ein bisschen langweilig fand.
Okay. Ja, es ist bei mir schon 10 Jahre aus, dass ich ihn gelesen habe, aber ich habe mir das irgendwie gemerkt, dass man das dann taugt hat in der Schule.
Okay. Vielleicht muss ich nochmal anfangen. Vielleicht war es einfach gerade nicht meine Zeit dafür.
Ja, kann sein, ja. Oder es war gerade zu meiner Zeit.
Keine Ahnung. Ja, ja.
Filmemäßig bin ich da nicht so der Schauer. Also bin ich so Serienschauer. Und da
darfst du auch gerne Serien sagen.
Ein absoluter Breaking Bad Befürworter. Da gibt es ja, glaube ich, 2 Lager, aber habe ich es schon 3-4 Mal gesehen, glaube ich, und taugt mir einfach von der Art her, wie es gemacht ist, extrem.
Okay. Habe ich immer noch nicht geguckt.
Okay. Also ich habe in meinem Freundeskreis entweder wow, ja stimmt, das ist so geil, oder nein, haben wir sofort aufgehört.
Ich weiß gar nicht, warum nicht, weil ich schon auch ein Serien- und auch Filmegucker bin. Also ich versuche mir gerade so ein kleines Heimkino daheim auch aufzubauen. Aber bei Breaking Bad ist, ich weiß noch nicht, habe ich mich noch nicht so, keine Ahnung, ist bisher an mir vorbei. Aber gut.
Ja, irgendwann wird es schon mal passen.
Kommt noch.
Bei Büchern ist mir jetzt noch was eingefallen, Entschuldige, weil ich es eben Not lese und dann mal die George Orwell-Bücher eigentlich gut. Also 1984 und Farm der Tiere, weil es halt schon relativ gesellschaftskritisch ist und weil es einfach nach wie vor sehr modern ist.
Mhm. Also wenn du auf so Dystopien stehst, kennst du Fahrenheit 451?
Kenne ich vom Titel her, aber habe ich noch nicht gelesen. Von wem ist das nochmal?
Entschuldigung.
Aber den Titel kenne ich auf jeden Fall.
Lies das mal. Also okay. Es ist ein bisschen, es ist in den 60ern entstanden und ich finde es total erschreckend, wie viele Dinge doch passen.
Okay.
Zur heutigen Zeit. Also sehr krass, irgendwie.
Ja, cool, danke für den Tipp, das merke ich mir auf jeden Fall.
Ja. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Privat wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe, dass meine Familie gesund bleibt, dass wir miteinander alt werden und dass wir bis zum Schluss glücklich sind miteinander. Für die Blasmusikszene allgemein wünsche ich mir, dass dieser Hype, den es gerade um die Blasmusik, finde ich, schon gibt, dass der erhalten bleibt und dass der nicht gekoppelt ist an Bands wie Kaisermusikanten oder was weiß ich was, sondern dass da einfach das Interesse dahingehend da ist, dass einfach selber kreativ für Sachen gemacht werden, dass ich höre auf den Spruch, boah, jetzt gibt es ja so viele Partien, aber das finde ich eigentlich überhaupt, also das finde ich überhaupt keinen Nachteil, weil wenn sie das früher gesagt hätten und Nutzelpreis hätte sie nicht gegründet, weißt du, so wie, oder was weiß ich was, wer weiß, was man da entgeht. Und ich finde es überhaupt nicht nervig, zum Beispiel, dass es so viele Partien gibt, weil ich es einfach cool finde und weil die spielen dann Stücke nach und vielleicht machen wir selber mal was. Und so haben wir auch angefangen. Und das finde ich einfach wichtig, dass das so weitergehen wird, weil man kann nicht in 50 Jahren über nur die Kaisermusikanten hören, weil da können wir nicht mehr spielen und irgendwann sind wir auch nicht mehr da und auch Viererblech ist irgendwann nicht mehr da und die kleinen Egerländer sind, also da muss es einfach was Neues geben dann und
genau.
Und so wie wir jetzt den Ernst Moschnow gern hören, ist gut, dass das der Ernst Hutter übernommen hat und wird es auch gut sein, dass sie von dem was abgespalten hat und inspirieren lassen hat. Und das wünsche ich der Blasmusik, dass sie einfach neue Wege entdeckt und nicht in 150 Jahren dann auch noch der böhmische Traum beim Gesamtspiel gespielt wird oder was weiß ich was. Nichts gegen den böhmischen Traum, aber es soll sich
muss was Neues kommen.
Immer genau. Wieder neu erfinden, sage ich mal.
Genau. Ja, Patrick, vielen Dank.
Ich sage danke, hat unglaublich Spaß gemacht.
Das freut mich.
War ein auch. Sehr nettes Gespräch mit dir.
Vielen Dank. Das war Patrick Bramme. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und der Einblick in so ein Musikerleben war mal wieder spannend. Patrick hat sich schon bereit erklärt, mit mir noch eine Folge zu machen, über sein Üben mehr zu sprechen, denn das fand ich ja schon spannend, dass er gesagt hat, eigentlich mag er nicht üben, deswegen hat er für sich rausgefunden, wie er punktuell fokussiert sein kann, damit er so schnell wie möglich wieder aus dem Proberaum raus kann. Ich denke, das ist für viele da draußen auch interessant. Deswegen freue ich mich sehr, dass er für diese Folge zugesagt hat. Wenn euch diese Folge und der Podcast generell gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meine Arbeit etwas unterstützen würdet, denn so ein Podcast lässt sich nicht alleine machen oder zumindest nicht ohne Aufwand, denn ich muss hier ganz, ganz viele Dinge alleine stemmen. Ich habe mittlerweile auch bisschen Hilfe beim Schneiden. Auch diese Menschen möchten bezahlt werden. Und wenn ihr sagt, mir ist das 5 Euro wert, dann würde ich mich sehr freuen, euch auf Patreon begrüßen zu dürfen. Dort gibt es als Dankeschön weitere Folgen, die ein bisschen intimer sind, ein bisschen mehr noch in Musik reinhört. Zurzeit kommt immer wieder auch Matthias Joos vorbei, der redet mit mir über Leadership in Vereinen, in Gruppen, also wie führe ich eigentlich Menschen, auch ein total spannendes Thema. Demnächst wird auch noch Peter Leib wieder vorbeischauen und ja, also auch da gibt es eine Menge. Wenn euch das wert ist, würde ich mich sehr freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Ich möchte mich aber bei meinen jetzigen Patreonen bedanken. Das ist der Matthias, der Tobias, der Thomas, der Jo, der Frank, der Philipp, der Ralf und der Christian vom Blasmusikverband Hochrhein. Beim Marc, Susanna, Markus, Saskia, Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und Jasmin. Die sind schon dabei. Wenn du auch dabei sein möchtest, komm auf www.patreon.com/AndiSchreck. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Genauso möchte ich noch auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Der kommt 1 bis 2 Mal im Monat. Da erfahrt ihr ein paar Hintergründe und was so ansteht im Podcast, aber auch Hörtipps, Lesetipps, Videotipps, genug Material, um sich quasi weiterzubilden. Das war wahrscheinlich die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich noch eine vorher schaffe oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon einen schönen Sommer. Ihr müsst aber in der Sommerpause nicht auf den Podcast verzichten, denn es wird einige kleinere Bonusfolgen geben, unter anderem Eindrücke und Stimmen vom Woodstock der Blasmusik. Und die richtig großen Folgen kommen dann nach dem Sommer wieder. Und da hoffe ich, dass ihr auch wieder dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.